Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I, für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Viktoria Rebensburg.
Guten Morgen, Matthias Weg zu mir.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Herrschaft, die Big Show 672. Heute natürlich im Olympiafieber, wie könnte es anders sein? Also jene Leute, die sowieso täglich bei Eurosport oder bei der Sportschau oder sonst wo herumhängen, sich alles anschauen, die ja, wir gehen einfach querbeet durch und übersehen sicherlich was oder sprechen Namen falsch aus, also die Experten nicht, aber ich, wurscht. Wir fahren dennoch mit Fußball an, weil in Österreich geht's los und Martin Konrad und Alfred Tatar, wir gehen fast durch die ganze Liga, fast gehen wir sogar runter in die Niederungen der zweiten Liga, weil da bin ich persönlich betroffen, unter Anführungszeichen. Danach Stefan Hempel, nochmal Fußball, gerade wie mich auf Twitter darüber beschwert, dass Fußball alles überstrahlt, aber auch wir beginnen mit Fußball. Liga 2 geht los, Stefan Hempel also mit seinen Favoriten auf den Aufstieg und gegen den Abstieg. Danach erreichen wir Eddie Milke auf dem Weg nach München. Die MotoGP geht weiter. Stefan de Vos-Heinrich ist auch dabei. Und in Teil 4 dann die Formel 1. George Russell eben doch nicht Sieger in Spa-Francorchamps. Spa oder Spa? Wurscht. Sondern Lewis Hamilton. Und dann geht's los. Saskia Leite zum Triathlon und zu all dem, was da mit am Start war in Paris. So, mit der Seine und drum und dran. Dann Lukas Zara, der sich hoffentlich zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon mit der Saskia beim Judo getroffen haben wird. Mit Lukas schauen wir natürlich ein bisschen auf die Österreicher. Dann Boxen. Ja, Kernsportart, Olympia, wird angegangen mit Tobias Drews. Part 8 dann. Björn Jensen, der nicht nur aufs Rudern schaut, sondern auch auf den Beachvolleyball und auch noch auf die Vorkommnisse beim Hockey, die deutschen Männer und Frauen sehr, sehr gut dabei. Dann schalten wir noch ganz schnell nach Lille zu Sepp Dumitru, weil dort ja die deutschen Männer wunderbar unterwegs sind bis jetzt, also noch nichts anbrennen haben lassen. Und hinten raus noch Christoph Leuchtenberg vom SID, der für den SID, für den Sportinformationsdienst Roland Garros und damit die Tenniswettbewerbe und damit auch Angie Kerber betreut. Das alles in der Big Show 672, Sportradio 360. Wer uns unterstützen mag, gerne eine Mail an steilpass@sportradio360.de oder einfach kurz und schmerzlos und formlos über PayPal an producer@sportradio360.de. Wir freuen uns. Die Big Show 672 geht heute los mit dem österreichischen Fußball. Weil es wieder losgeht in der österreichischen Fußball-Bundesliga nach einer Europameisterschaft, wo ich immer noch Fragezeichen habe, ob ich mich freuen soll über das Abschneiden der österreichischen Mannschaft, ob ich mich ärgern soll, ich weiß es nicht. Vielleicht sprechen wir auch gar nicht darüber, sondern nur über den Start der Bundesliga und wir tun dies zum einen mit Martin Konrad von Sky Sport Austria. Martin, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Big Show.
Großartig und niemand passt besser in die Big Show, außer natürlich Martin Konrad als Coach Alfred Tatar. Guten Morgen, lieber Alfred.
Ja, guten Morgen. Die Show wird immer bigger und bigger und bigger.
Das ist wahr. Ich habe, ein bisschen unaufmerksam, aber doch, Martin, den ÖFB-Pokal mir angeschaut, auch den Auftritt des österreichischen Meisters und Pokalsiegers SK Bundesliga Sturm Graz und ich habe mich ein kleines bisschen geschreckt, Martin, Weil ich doch mehr als drei Leute gekannt habe.
Weil du schon so lange nicht mehr Krems, das Stadion, Sepp Toll Stadion gesehen hast, oder wie?
Nein, aber weil ich mehr als drei Leute in der Startaufstellung von Sturm gekannt habe. Ich habe gedacht, da wird es einen riesen Ausverkauf geben. Aber offenbar ist es Andreas Schicker mit überzeugenden Argumenten gelungen, doch den Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten. Oder passiert da noch was, Martin?
Naja, die hatten ja alle einen Vertrag und die wenigsten hatten eine Ausstiegsklausel. Insofern hat Andreas Schicker das Heft des Handelns in der Hand. Aber es ist noch nicht alles vorbei. Es gibt dann doch noch ein, zwei Spieler mit Ausstiegsklausel. Zum Beispiel Kitaschwili, der zwar einen neuen Vertrag unterschrieben hat, aber mit einer Ausstiegsklausel. Und es gibt mit Alexander Prass einen Spieler, mit dem man aufgrund der Vertragsverlängerung im Vorjahr schon vereinbart hat, dass es bei einem entsprechenden Angebot auch die Freigabe gibt. Und das könnte in den nächsten Stunden und Tagen soweit sein. England Premier League ruft für den österreichischen Teamspieler, der, finde ich, ja auch einer der Gewinner war, wenn man die Europameisterschaft sieht, denn der hat plötzlich Linksverteidiger gespielt und hat viel überzeugt.
Alfred, da kommt eine doch relativ eingespielte Mannschaft mit Sturm in die neue Saison. Ist das der Favorit auf den Meistertitel? Ich habe keine Ahnung, was in Salzburg los ist, aber wie beurteilst du Sturm im Moment?
Favorit würde ich nicht sagen, ja, weil ich glaube, dass heuer wieder die Karten neu gemischt werden, auch von der Richtung von Salzburg her wird da einiges geschehen. Man hat zwar jetzt bei Salzburg einen Abgang mit Pavlovic, der Verteidiger, der zu AC Milan geht, aber ich glaube, dass das dort kompensieren werden und können, weil das finanzielle Material ja da wäre. Also Sturm ist sicherlich in den Bereich der Meisterschaftskandidaten, die das gewinnen, einzuordnen. Man muss allerdings abwarten, wie dann noch zusätzlich die Champions League verkraftet wird, weil Sturm ja hauptsächlich von einem Aspekt lebt, der Spielweise, und dieser Aspekt ist überragend, das ist die Spielintensität. Also sowohl defensiv wie offensiv gibt es praktisch permanent Tempo, Druck, Feuer in dem Spiel von Sturm. Und das ist die Frage, ob sich das dann abnützt mit der zusätzlichen Champions League noch dazu gegen sehr starke Teams dort. Daher, das kann für Sturm eine schwierige Saison werden in dieser Richtung. Aber von der Kaderqualität und Struktur sehe ich Sturm sicherlich auch wieder unter den Top 3, die da für den Meistertitel in Frage kommen.
Martin, ich frage mich immer, wer soll die Tore schießen, aber da habe ich bei Sturm ausnahmsweise mal relativ wenige Sorgen, wenn ich schaue. Also gerade im Sturm ist man relativ breit aufgestellt, wenn Sakaria jetzt wieder fit ist, hat er ein Tor geschossen im Pokal. Das zumindest scheint mir in Ordnung zu sein.
Ja, wobei Sakaria übrigens auch noch ein Kandidat ist, der möglicherweise sich verändert. Das ist auch nicht ausgeschlossen, weil ihm es ein großes Angebot im Sturm gibt mit Pires, der ist also fix von Arsenal verpflichtet wurde, mit Kamara. Vodacik auch noch fraglich, ob er sich noch verändert. Böwing, also es sind einige Spieler da bei Sturm, da gebe ich dir recht. Finde ich auch, die Breite ist mehr gegeben als in der Vorsaison. Auch im Mittelfeld, aber wie schon erwähnt, wenn natürlich ein Spieler wie Prass, der für mich einer der Schlüsselspieler ist, neben drei, vier anderen gehen sollte oder verkauft werden sollte, dann ist natürlich die Frage, ob das dann noch kompensiert wird. Das Transferfenster in Österreich geht ja wie in Deutschland bis Anfang September. Da ist natürlich noch was möglich. Und das Tore schießen bei Sturm, ja, also Sturm hat eine fantastische Saison gespielt. Es ist die schwierigste trotzdem, weil es ist immer alles zu bestätigen, schwieriger als vielleicht den Gipfel zu erklimmen. Und die Konkurrenz, schon angesprochen, Salzburg hat natürlich ein großes Ziel, dass sozusagen dieser Betriebsunfall wirklich nur ein Betriebsunfall war. Und wie der Alfred schon gesagt hat, da gibt es die Möglichkeiten auch nachzubessern, beziehungsweise, das sieht man schon auch bei Salzburg, Pavlovic hat ja auch in der Vorbereitung jetzt nicht mehr die Rolle gespielt bei den Testspielen. Das war schon klar, dass der geht, auch Solé. Sie haben ja schon in der Vorsaison junge Spieler wieder hochgezogen und es wird weiterhin dieses Modell bleiben mit hochqualitativen, hochtalentierten jungen Spielern, die Meisterschaft zu gewinnen und auch in die Champions League zu kommen. Daran, an diesem Plan ändert sich nichts. Es werden bei Salzburg deswegen nicht 5, 28-Jährige sein, sondern da wird es 2, 3 Ausnahmen geben. Der Rest sind Spieler zwischen 17 und 23.
Jetzt bin ich seit meinem Besuch beim Linzer Athletik-Sportclub, Alfred, wirklich immer noch begeistert von der Stimmung in diesem Stadion. Das war nicht mal ausverkauft und Sturm ist nicht mal Meister geworden am vorletzten Spieltag letztes Jahr. Aber Ich habe den LASK sehr stark gesehen, zumindest in diesem Spiel. Wie stark ist der LASK wirklich? Und Alfred, dieses ganze Theater um Jerome Boateng, wo, ich glaube, der Präsident des LASKs in eine Haltung gegangen ist, die ich sonst nur von Politikern kenne und nicht schätze. Wie sehr wird dieses Theater den LASK, denkst du, beeinflussen?
Also ich würde das nicht als Theater bezeichnen, weil es sich hier ja auch um Sachen handelt, die vor ordentlichen Gerichten gehandhabt werden. Und die Entscheidungen oder Urteile, die dort getroffen werden, sind zu akzeptieren. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das dann noch zusätzlich hochzubauschen oder nur mehr auf Boateng zu blicken in dieser Hinsicht. Wir wollen über Fußball reden und nicht über das, was ordentliche Gerichte entscheiden. Das müssten wir dann in einer anderen Show tun. Daher bleiben wir beim Fußball, und beim Fußball sehe ich, dass Thomas Tarasch ein Trainer ist, der vielleicht eine Zäsur darstellt, was das Spielkonzept betrifft, der Linzer. Er setzt durchaus auch auf sehr viel Ballbesitz und Möglichkeiten, einen Gegner auszuhebeln mit spielerischen Mitteln, während ja die Vorgänger mehr oder weniger auch sehr schnell nach vorne gespielt haben und dieses sogenannte Umschaltspiel auch gesucht haben. Daher, der LASK hat von den Kadereinkäufen und von den Spielern, die jetzt wieder dort arbeiten, durchaus gute Chancen, ein ernsthafter Kandidat zu werden von Salzburg und Sturm, dass sie bezwungen werden durch den LASK.
Dieser Ballbesitzfußball, das ist der LASK. Ist es sonst noch jemand? Sind die Salzburger, sind ja auch keine klassische Ballbesitzmannschaft. Martin, gibt es in der österreichischen Bundesliga, ist der LASK dann tatsächlich eine Ausnahme, eine Mannschaft, die wirklich den Ball permanent haben will?
Ja, zumindest hat das Thomas Tarasch auch angekündigt. Es ist auch interessant, dass der LASK ja da in den letzten Jahren eigentlich fast jede Saison die Grundidee des Fußballs verändert hat, auch aufgrund der Verpflichtungen der Trainer. Die Kühlbauer steht für etwas anderes als Sageda, der letzte Saison begonnen hat. Jetzt ist Tarasch da. Das heißt, das wird auch interessant zu beobachten sein, wie das dann auch auf die Mannschaft wirkt. Ich glaube, dass es im heurigen Jahr deshalb auch besser ist, weil jetzt schon gezielter auch verpflichtet wurde. Im Vorjahr hat man den Eindruck gehabt, Masse und egal, die werden das schon irgendwie hinkriegen. Und dann waren eigentlich 5, 6 Spieler immer auf der Tribüne, weil da 30 Spieler waren. Es sind auch jetzt beim LASK deutlich mehr Spieler als auf einem Spielbericht Platz finden. Im Übrigen, es sind, glaube ich, nur 4, 5 Spieler, oder anders formuliert, über 20 Spieler sind älter als praktisch alle Salzburg-Spieler. Bei Salzburg, wie ich vorhin erwähnt habe, gibt es eigentlich mit dem Cabaldo 25 und 2 Torhütern, die Plaswich und Schlager, das sind die einzigen, die schon um die 30 sind, die wirklich deutlich älter sind. Der Rest ist eben jünger, wie ich gesagt habe, und bei LASK ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, da sieht man dann auch schon die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und was den Ballbesitz generell betrifft, da hat sich nichts verändert, wenn man sieht, dass Hartberg mit Markus Schopp dieses Spiel für Hartberger Verhältnisse großartig entwickelt hat. Also in vielen statistischen Details hat sich ja Hartberg in der letzten Saison unter den Top 3 befunden, gerade was Ballbesitz betrifft, was auch den kontinuierlichen Spielaufbau betrifft. Und es wird auch jetzt trotz einiger Veränderungen personeller Art bei Hartberg hat sich nichts geändert, weil der Trainer einfach nur auf diese Art und Weise Fußball spielen will. Ansonsten wird es dann schon ein bisschen dünner. Oder Alfred, korrigier mich, aber Kühlbauer in Wolfsberg, Barkholt in Klagenfurt, der GAK als Aufsteiger, das sind alles Mannschaften, die natürlich eher in erster Linie mal schauen, stabil zu sein und umzuschalten. Also ich glaube, da mit Ballbesitz haben wir, Alfred, sonst nicht mehr so viele Teams, ne?
Nein, ich glaube, dass für viele andere Teams ein Wort gilt, das wir auch teilweise bei der Europameisterschaft gesehen haben, wenn ich an Georgien oder noch andere denke, das Zauberwort lautet lästig sein. Und ich glaube, dass ein Schwerpunkt von Klagenfurt, vom WRC, von Blau-Weiß und so weiter in den Spielen sein wird, dass man gegen vermeintlich stärkere Gegner lästig sein wird. Also bald einmal attackiert, viele Zweikämpfe bestreitet, das Spiel des Gegners versucht, im Keim zu ersticken und dann, wenn man selber in den Ballbesitz kommt, schnell zu kontern. Also Ballbesitz-Teams, haben wir jetzt schon erwähnt, ist eigentlich im Großen und Ganzen Hartberg die größte Nummer und danach natürlich Salzburg wegen der Qualität der einzelnen Leute auch und von der Spielweise her werden sie oft auch mehr Ballbesitz besitzen. Und Sturm wird eher auf die Intensität Wert legen. Also da ist nicht unbedingt jetzt das Aushebeln der anderen Teams mit spielerischen Mitteln gefragt, sondern mit Intensität, mit Power, mit Wucht. Daher noch einmal unterm Strich, viele Teams werden genau auf das setzen, was ich gesagt habe, lästig sein, den Gegner keine Ruhe geben und dann versuchen, mit eigenen Mitteln Tore zu erzielen.
11 goldene Minuten mit Martin Konrad und Alfred Tatar und es ist noch kein einziges Mal der Name des österreichischen Rekordmeisters gefallen. Nach wie vor die populärste Mannschaft Österreichs. Ich sag's ungern, aber meinetwegen ist mir wurscht. Sturm ist Meister und Pokalsieger. Da kann ich gern ein bisschen gönnerhaft sein. Es geht natürlich um den SK Rapid Wien. Luis Schaub ist zurück, Marco Grühl ist weg, dann ist auch Leopold Querfeld, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht mehr in Wien-Hütteldorf dabei. Martin, mit welchen Erwartungen, die lästig würde ich ja sofort, das was Alfred gerade gesagt hat, Rapid war sehr lästig im Frühjahr, auch wenn sie Sturm in Graz ein Tor geschenkt haben, warum auch immer, aber lästig waren sie. Mit welchen Ansprüchen geht Rapid in dieses Jahr?
Naja, die Eigenansprüche sind immer die höchsten auch von den Fans. Ich meine, im Übrigen, das ist natürlich in Salzburg genauso wie in Graz. Auch das muss man eben, das habe ich ja vorhin erwähnt, die schwierigste Saison, die 5. für Ilzer und für Schicker ist natürlich die aktuelle, die kommende, weil auch die Erwartungshaltung dementsprechend ist, weil jeder Grazer Fan wird natürlich erwartet sich, dass diese Mannschaft trotzdem wieder um die Meisterschaft mitspielt. Man muss vielleicht nicht Meister werden, aber man sollte trotzdem wieder auf Augenhöhe mit Salzburg agieren. Und das ist schwierig genug. Pokal, hat man gesehen, Es ist jeder, für jeden Gegner ist jetzt Sturm natürlich das Team, das es zu schlagen gilt. Und deswegen ist es als Gejagter sicherlich nicht so einfach, das alles zu bestätigen und auch in der Champions League dann zu realisieren. Und auf Rapid kommend zu sprechen, dort gilt ja jedes Jahr die Mission 33, nachdem man vor 16 Jahren zuletzt eine Meisterschaft gewonnen hat. Der letzte Cupsieg oder Pokalsieg liegt mit 1995, also dann im nächsten Jahr 30 Jahre zurück. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Die titellose Zeit ist enorm und Rapid ist unter Zugzwang. Und ich finde, die Mannschaft wird von vielen als kompakter und stärker als in der letzten Saison eingeschätzt, wobei das ja immer auch Stand jetzt gilt, weil es noch 5 Wochen Transferzeit gibt und deswegen auch das sehr schwierig ist, jetzt für die gesamte Saison hier den Ausblick zu machen. Fakt ist, mit Querfeld hat man einen entscheidenden Spieler verloren, mit Grühl einen entscheidenden Spieler verloren und mit Sattelberger wird einer der talentiertesten defensiven Mittelfeldspieler Österreichs, Jahrgang 2004, wohl auch in Kürze den Verein verlassen, weil man sich auch nicht geeinigt hat über eine Vertragsverlängerung im nächsten Jahr. Und jetzt will natürlich Rapid auch noch ein bisschen Geld machen und man hat ja auch schon vorgesorgt bei Rapid und dementsprechend auch im Mittelfeld mittlerweile neue Spieler auch gefunden. Das heißt, wie zum Beispiel Sangaré von Hartberg oder eben offensiver Schaub denkend. Also ich will damit nur sagen, es ist eine interessante Mischung, wo ich sage, Rapid ist sicherlich ebenso wie der LASK möglicherweise näher gerückt an die beiden Top-Teams und dann könnten wir uns ja eine enorm spannende Meisterschaft erwarten und dürfen uns darüber freuen.
Da, absolut, yes. Ich habe vergangene Woche in Kitzbühel beim Tennisturnier, Alfred, ein paar Minuten mit Anton Polster sprechen können, der natürlich überhaupt nicht wusste, was das jetzt soll und wer ich bin, hat trotzdem netterweise geantwortet. Aber als die Sprache auf die Austria gekommen ist, das Erste, was er sagt, wir haben kein Geld, quasi. Also ich weiß auch nicht, ob sich das ändern wird, aber ist die Austria wieder das, was man Platz 6, 7 fast als Fahrstuhlmannschaft beschreiben müsste?
Ja, die Austria ist ein schwieriger Club mit den ganzen Sachen, die da im Hintergrund dabei sind und auch teilweise natürlich auf die Mannschaft wirken. Der Hintergrund, von dem ich gerade gesprochen habe, besteht eben in den finanziellen Problemen, die der Club besitzt aufgrund der großen Schuldenlast und den sozusagen nicht möglichen Einsatz von Geld in Transfers, die der Mannschaft wesentlich weiterhelfen. Daher die Austria ist auch heuer wieder insofern interessant, ob der bestehende Kader, und da beruht eigentlich das Große und Ganze auf diesen alten, routinierteren Spielern, weil jetzt mit Dragovic von Roter Stern Belgrad wieder ein Spieler zurückgekommen ist, der hinten die Defensive stabilisieren kann. Ich möchte nur erinnern, gestern war man ja gegen Ilves Tampere in Conference League Qualifikationsspiel Dann am Ende leider glücklos, weil man das Elfmeterschießen verloren hat. Aber man hat schon gesehen, dass Dragovic für diese Verteidigung Gold wert sein kann, weil da waren schon einige Probleme erkennbar. Das heißt, die Austria muss stabil versuchen, einmal die Defensive in den Griff zu kriegen und dann hoffen, dass man vorne mit Melon auch einen Neuzugang einen Mann hat, der sich auch dann durchsetzt und die relevanten Tore erzielt. Fallen und stehen, noch einmal wird es bei der Austria mit den Routiniers, das sind Ramsl, Gruber, dann auch Fischer und natürlich jetzt Dragovic, die sollten eigentlich den Karren ins Laufen bringen. Aber wie du sagst, es kann genauso gut Top 6, aber auch dann die untere Tabellenhälfte nach 22 Runden sein.
Ja, ich wollte nur sagen, ja. Gott sei Dank hast du mit Toni Polster vor 10 Tagen gesprochen und nicht erst gestern.
Ja, gut, das
weil gestern, nicht wegen der, weil die Austria ausgeschieden ist, sondern weil gestern das erstinstanzliche Urteil veröffentlicht wurde. Da ging es ja um die 3 Tore, die er noch gerne in seiner Nationalteamkarriere auf seinem Konto gehabt hätte aus den 1980er Jahren, die aber als Freundschaftsspiele damals nicht als offizielle Spiele gewertet wurden. Und das Ersturteil ist für ihn negativ ausgegangen.
Nein.
Also er bleibt bei 44 Toren, glaube ich, oder? Und nicht 47. Ja. Er hat damals, genau. Und er kämpft ja darum, wobei er sagt ihm, es geht ihm nicht darum, dass er als bester Torjäger da für alle Zeit mit diesen 3 Toren mehr Chancen hat. Ein Autowitsch, der ihm am nächsten gekommen ist, wird das ohnehin nicht mehr erreichen, glaube ich. Und aber es geht ihm ums Prinzip. Aber jedenfalls das erstinstanzliche Urteil hat der Richter das durchaus als okay gesehen, wie der ÖFB das gewertet hat, weil eben damals die Regeln so waren, wie sie waren.
Tja, wenn ich sowas schon höre, aus Prinzip, was, das ist wie wenn Baseballspieler sagen, es geht mir gar nicht um mein Gehalt, aber aus Respekt möchte ich doch am meisten von allen verdienen. So, jetzt geht die österreichische Fußball-Bundesliga am Freitagabend, aber Martin, wir müssen dir natürlich diese Frage stellen, du hast ja den GRK schon erwähnt, das finde ich ein kleines bisschen komisch, dass eben nicht der Meister eröffnet, ich weiß nicht, wie sie in den letzten Jahren waren, aber es ist trotzdem ein wunderbares Spiel, der GRK trifft.
War auch nicht so.
War auch nicht so, okay, gut. Der GRK trifft am Freitag um 20.30 Uhr in Graz auf Salzburg. Tja, was ist der GRK, eine Mannschaft, die à la, lass es mal eine Analogie zur deutschen Bundesliga sein, so wie letztes Jahr meinetwegen Heidenheim, total eingespielt in die Bundesliga kommt und vielen Mannschaften ganz, ganz große Probleme bereiten wird?
Ob diese Mannschaft vielen Teams Probleme bereitet, weiß ich nicht. Ich sage, weil der Alfred jetzt deutlich auch über die Wiener Austria gesprochen hat, dass es einen Pulk an Teams gibt, von Altach bis eben, sage ich einmal, Blau-Weiß-Linz, GRK, Klagenfurt, also mindestens 6 Mannschaften, die, glaube ich, auf einem Niveau in etwa sind, wo vielleicht auch die Austria dabei ist. Und damit ist es auch sehr spannend, wenn es darum geht, wer vielleicht noch in die Meistergruppe kommt, wer aber dann eben auch im Kampf um den Klassenerhalt vor allem der Rest spielen wird. Und das ist nicht so wie in der letzten Saison ist, wo Lustenau relativ früh, relativ klar abgeschlagen war und auch im Frühjahr eigentlich nie so richtig noch einmal das alles spannend machen konnte. Also ich glaube, das ist deshalb auch nicht nur im Kampf um die Meisterschaft, Europacup-Plätze, sondern auch um den Klassenerhalt insgesamt, glaube ich, dass die Zwölferliga spannende Voraussetzungen hat für eine tolle Saison zum einen. Und da gehört der GRK eben dazu. Eingespielt ist die Mannschaft zwar schon, aber es sind trotzdem einige neue Spieler gekommen, wie mit Filipovic, ein erfahrener Innenverteidiger, wie aus Rostock mit Dennis Dressel, ein zentraler Mittelfeldspieler aus der Serie B, ein Slowene. Also es sind interessante Spieler dabei, wo man auch schauen muss, oder wie Frieser, den man kennt, weil er beim LASK und bei Hartberg war, wo man eben schauen muss, wie sie sich auch dann in der Liga zeigen und wie sie sich als Team vor allem formieren. Also ich sage, diese Mannschaft hat alle Möglichkeiten, oder hat alle Möglichkeiten und jede Berechtigung, in der Bundesliga dabei zu sein aufgrund der Qualität. Wird aber spannend sein, wie sie sich entwickeln. Glaube aber doch, dass das Auftaktspiel ein Gegner ist, der nicht der Maßstab ist. Und dementsprechend geht es für den GRK dann vor allem schon in Runde 2, wenn man das Auswärtsspiel hat in Wattens und dann Runde 3 das Heimspiel gegen Blau-Weiß-Linz. Da erkennt man dann wahrscheinlich tatsächlich, wo steht der GRK.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage für den Alfred, aber du gerne auch, Martin, noch. Ich habe den Toni Polster auch gefragt, wer denn in seiner Erfahrung die besten Tennisspieler sind. Und weil das hat er bei dem Pro-Am mitgespielt. in Kitzbühel und er sagt, na, auf der einen Seite der Didi Küper und auf der anderen Seite aber auch der Werner Gregoritsch. Das wären die beiden, von denen er zumindest wüsste, dass sie die besten Tennisspieler sind. Jetzt, Alfred, habe ich vor 2 Tagen erfahren, ich weiß nicht, ob das länger schon in der Pipeline war, aber dass Werner Gregoritsch als U21-Teamchef aufhört oder aufgehört wird. Wie ist denn sein Vermächtnis, das Vermächtnis von Werner Gregoritsch als U21-Teamchef von Österreich?
Naja, das ist eine schwierige Kategorie, weil auf U21 wird ja nicht dermaßen geblickt wie auf das A-Team, wie jetzt unter Ralf Rangnick. Also die U21 ist ja mehr oder weniger jene Vorstufe, wo sich viele junge Spieler vor allem auch aus der eigenen Bundesliga präsentieren können, etc. etc. Daher, ich glaube, dass seine Arbeit unterm Strich eine positive gewesen ist für viele Spieler, die dort ihre ersten Spuren verdienen konnten auf internationalem Niveau bei Qualifikationen für Europameisterschaften. Und ich denke, dass er das in großen Zügen ganz ordentlich und gut hinbekommen hat und deshalb, dass irgendwann einmal auch diese Karriere zu Ende geht von Werner Gregoritsch, war absehbar. Wer dann der Hebel war, ob er es selber entschieden hat oder ob es von oben mehr oder weniger auch einen Druck gegeben hat, um mit gutem Gesicht auszusteigen, das kann ich nicht beurteilen. Aber so wie ich den Werner kenne, und ich kenne ihn jetzt mittlerweile fast 40 Jahre, dann denke ich, dass es schon am Ende seine Entscheidung war, weil er ist ein gerader Michel.
Ich kenne. Genau, und ich ja.
Bitte.
Nein, ich wollte nur sagen, im letzten Jahr, als der Lehrgang begonnen hat mit dem aktuellen Jahrgang 2002 und jünger, ja, genau, war eigentlich die Diskussion innerhalb der Verantwortlichen und auch eben mit Werner Gregoritsch, ob das sein letzter Jahrgang ist, weil er ja bereits in Pension ist, offiziell. Da hat man sich dann in diese Richtung entschieden, wenn er dass er so lang ist, bis so lange die Mannschaft eine Chance hat auf die Euro, beziehungsweise wenn sie zur Euro kommt, sollte er die eigentlich auch noch im kommenden Sommer dann machen, aber die Chancen sind ja nicht ganz so groß, das ist das eine. Er war über 12 Jahre dabei, ich habe irgendwo gelesen, er hat 5 von 6 Endrunden nicht erreicht, da könnte man auch vielleicht das anders formulieren. Er hat als bisher einziger 21 Teamchef eine Europameisterschaftsendrunde erreicht. Kann man auch dazu sagen, dass es nur 16 Mannschaften gibt, früher waren es überhaupt nur 8. Das heißt, die Qualifikation ist auch ein bisschen schwieriger als für die A-Nationalmannschaft. Und zu guter Letzt, weil ich schon Jahrgang gesagt habe, er darf ja keine älteren Spieler einsetzen. Das heißt, du bist ja auch abhängig von den Möglichkeiten, die dir geboten werden, nicht nur was den Reisepass betrifft, sondern auch das Geburtsdatum. Und da sieht man halt ganz eindeutig, es gibt Jahrgänge, da sind einfach bessere Spieler dabei und dann gibt es Jahrgänge, da sind weniger Talentierte dabei. Plus, dann ist so einer dabei wie der Querfeld, der wird gleich hochgezogen in die A-Nationalmannschaft. Das heißt, du bist sehr abhängig. Insofern ist der Nachwuchs immer auch mit Vorsicht zu genießen. Die haben auch nur 10 Lehrgänge. Die Ausbildung erfolgt bei den Clubs, bei den Akademien, bei den der Mannschaften in der Bundesliga oder in der zweithöchsten Spielklasse. Und in der Nationalmannschaft geht es natürlich darum, dass sich viele Spieler dann im Laufe des Nachwuchses kennenlernen und möglicherweise dann im Idealfall wie in der A-Nationalmannschaft sich eben auch kennengelernt schon haben und vieles dann auch umsetzen. Und im Übrigen wird ja das von Rangnick seit 2 Jahren auch umgesetzt und von der Sportdirektion, die Spielidee ähnelt ja bei allen Nachwuchsmannschaften, wird nur leicht adaptiert manchmal, wenn es um gewisse Gegner geht, wie zum Beispiel die U21 auch gegen Frankreich mit Pressing auch zuletzt unter Werner Gregoritsch gewonnen hat. Das heißt, das war eigentlich ein Plan, der durchaus über Monate gereift ist und der nur irgendwie auch natürlich auch nicht jetzt in die Öffentlichkeit getragen wurde. Ansonsten ist ja vor allem Gregoritsch auch bei den Landesverbandspräsidenten hoch angesehen, die im Übrigen ja auch da einen großen Einfluss haben, welche Entscheidungen getroffen werden. Und zu guter Letzt wollte ich nur sagen, ja, er spielt gut Tennis, auch Kübauer, aber besser als Kübauer spielt vor allem Kübauers Tochter und Kübauers Ehefrau, weil die war nämlich, die eine war burgenländische Landesmeisterin, seine Ehefrau, und die Tochter ist eines der größten Nachwuchstalente in Österreich. Nein. Also ja, das wäre dann für dich, Jens, einmal interessant, oder der ganzen Sache näher oder intensiver nachzugehen, weil vielleicht musst du dann eines Tages die Tochter von Didi Küber interviewen. Oder darfst du?
Das werden wir machen. Und Lilly Tager, das ist auch ein ganz großes Talent. Ich möchte nur eins sagen zu Werner Gregoritsch. Ich habe ihn persönlich viele, viele Jahre später kennengelernt, aber das erste Mal auffällig geworden ist er im Herbst 1980, im frühen Herbst, als der GAK gegen Sturm Graz in der ersten Runde dieser Meisterschaft mit 2:1 gewonnen hat. Er hat mindestens eins, ich meine sogar beide Tore geschossen für den GAK. Und das waren genau die beiden Punkte, die Sturm am Ende zum ersten Meistertitel in Österreich gefehlt hat. Also, das ist
also mein Also deswegen hat er sich in dein Herz gespielt.
Ja, nein. Aber ich habe ihn dann persönlich kennengelernt und war total begeistert von ihm. Ich werde mal wieder einladen. Vielleicht hat er wieder Zeit.
Aber ganz zum Abschluss, Jens, wir reden da über Sturm, über Rapid, über Salzburg, über GAK. Ja,
wir müssen
über
Hartberg
über Hartberg haben wir auch geredet, aber wir haben nicht gesprochen über den Aufsteiger in die zweite österreichische Liga, zu dem du eigentlich ein wirkliches Nahverhältnis haben müsstest.
Der ASK Stadtwerke Volzberg. Aber da muss ich doch, das können wir nur machen, wenn ich mich live dort mit meinem Laptop hinsetze, ins ehemalige Hans-Blümmel-Stadion. Und dann melde ich mich bei euch, ja. Auf den neuen Rasen.
Da müssen wir eine eigene Sendung machen zum Saisonverlauf von Volzberg, deiner Heimatstadt. Und ich glaube, Alfred, in den 80er Jahren, hast du mal dort gespielt? Weil die waren ja damals auch in der zweiten Liga oder zumindest ab und zu im Pokal. Da haben wir immer wieder so angeklopft, die Volzberger.
Ja, Volzberg war immer ein heißes Terrain, kann mich erinnern. Und man hat dort wirklich wenig Punkte geholt als Auswärtsteam.
Tja, mit Dejan Stankovic damals als erstem Legionär, der uns allen gezeigt hat, dass man auch schnell Fußball spielen kann.
Herrlich. Und jetzt mit Jakob Janča.
Ja, na bitte. Was soll da noch passieren? Danke Alfred, danke Martin. Kurze Pause in der Big Show 672.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 672. Weiter geht's und ich freue mich sehr, dass in dieser heißen Zeit in vielerlei Hinsicht Stefan Hempel von Sky ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Stefan.
Immer gerne. Die österreichischen Verbindungen muss man pflegen.
Das ist großartig, dass du das sagst. Ich habe dich ein bisschen vermisst beim Tennisturnier in Kitzbühel, aber ich hoffe, Stefan, du hast ein paar Tage dir freinehmen können.
Nee, ich habe es ja gemacht, aber du hast mir nicht zu dieser tollen Players Night eingeladen, wie sonst üblich. Ja. Am 80. Geburtstag von Alex Andonic, oder habe ich da was verwechselt, stand ich auch nicht auf der Gästeliste. Nee, aber ich habe tatsächlich das Spiel kommentiert und habe mitunter in Dänemark, war ja parallel des 250er, und in Kitzbühel tolles Tennis gesehen.
Ja,
Matteo Berrettini lässt grüßen.
Großartig. Den hast du ja auch in Stuttgart fast zum Turniersieg begleitet. Aber wir wollen natürlich mit dem Stefan über den Beginn der zweiten Fußball-Bundesliga sprechen. Stefan, du wirst natürlich die Topspiele wieder mit Tusche gemeinsam begleiten. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
Ja, wir werden ein bisschen rotieren. Also es ist nicht mehr so festgelegt, dass ich jetzt jeden Samstagabend mit Tusche da stehe, sondern es wird auch mal Sonntag sein, Freitag sein, Samstagmittag und so. Da kommt ein bisschen Dynamik jetzt rein. Also wir wollen das ein bisschen rotieren lassen, was mir persönlich auch entgegenkommt, weil man muss sich mal vorstellen, dass meine bessere Hälfte jeden Samstag quasi auf mich verzichten musste, auch dann über Nacht, weil du natürlich dann meistens irgendwo im Norden bis Westen, wo die zweite Liga mit den Top-Teams zu Hause ist, und dann kommst du ja nicht mehr nach Hause. Also war eigentlich immer Samstag auf Sonntag schon immer weg, und das ist dann am Freitag oder auch mal am Samstagmittag, zweiter Spieltag, habe ich dann Nürnberg gegen Schalke zum Beispiel. Nicht der Fall, da kann ich dann auch mal wieder nach Hause. Also ist so ein ganz guter Weg.
Es geht los, Freitag 20.30 Uhr, der 1. FC Köln gegen den Hamburger SV. Das ist eine Partie, Stefan, die wir uns für die erste Liga auch wünschen würden. Jetzt sagt man ja fast jedes Jahr, die stärkste zweite Liga der Welt, aber oder aller Zeiten, ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ist das genau dieser Kracher, der wirklich dir auch Lust macht auf diese Zweitligasaison?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich habe da eine andere Meinung oder beziehungsweise ein anderes Gefühl. Ich hätte so eine Partie Köln gegen den HSV lieber am 10., 12., 14. zu sein, weil du hättest jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, die Liga beginnen lassen können in Ulm. Da ist die Euphorie auch riesengroß. Da kommt der erste FC Kaiserslautern, zeigst mal Donaustadion und so. Und gerade diese in Anführungszeichen Schwergewichte und dann logischerweise auch Favoriten, weil so das Selbstverständnis da ja mitschwingt, ne? Die sehen ja womöglich im September, Oktober jetzt ganz anders aus von der Personalsituation. Erinner dich an Hertha BSC in der letzten Saison. Das waren im Prinzip zwei Mannschaften im August und dann den Rest der Saison. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass klar, man braucht ein großes Opening und so, ja, verstehe ich auch. Köln gegen HSV hätte ich aber lieber am 10. Spieltag gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und dann am 2. Spieltag HSV gegen Hertha. Also so diese Duelle, ja, da hätte ich eher so ein bisschen die Mannschaften erstmal noch ein paar Spieltagen sich einspielen lassen, auch mit dem Personal, wenn das Transferfenster, das viel zu lange offen hat, dann auch geschlossen ist, dann ist das ehrlicher, das wäre transparenter gewesen. Also finde ich so. Deswegen wünschen sich übrigens auch die kleineren Vereine, ich habe die Woche mit dem einen oder anderen Manager telefoniert, durchaus auch diese namhaften Gegner frühzeitig, weil da vielleicht noch ein bisschen Unruhe drin ist, weil man nicht weiß, wer bleibt, wer kommt und so, alles noch ein bisschen unwägbar. So krass wie letztes Jahr bei der Hertha ist es dieses Jahr nicht, aber es wird sich schon noch einiges tun. Köln kann ja nicht, ne? Die haben jetzt 2, 3 Verletzte, die wehtun, können aber nicht nachjustieren, haben trotzdem einen super Kader. Am HSV musst du eigentlich noch einen Innenverteidiger holen. Ja, ich weiß nicht, ob sie da auf ein juristisches Wunder bei Buskovic hoffen. Und bei Hertha BSC haben jetzt auch Verletzte, ne, mit Rehse und Sessa, die wehtun. Also auch Düsseldorf hat noch eigentlich fast nichts gemacht. Ne? Die haben letztes Jahr mit Jonis und Johannesson auch spät verpflichtet und Volltreffer gelandet. Da wird Klaus Allof, da wird Christian Weber, die werden da im August noch zuschlagen. Also insofern siehst du die Bahngesichter dieser großen Vereine, dann glaube ich eher später in der Saison. Und ich habe die Woche mit Achim Beierlorzer telefoniert, Manager von Jan Regensburg, der ist halt schon voll. Also der ist schon durch. Ja? So, das ist so meine Meinung. Also ja, deswegen. Also klar, freut man sich auf Hamburg in Köln, ist keine Frage. Steffen Baumgart wahrscheinlich auch in der Konstellation. Aber für mich so erster Spieltag irgendwie, ja, finde ich jetzt nicht so glücklich, ehrlich zu sagen.
Da kann ich absolut nachvollziehen, was du sagst mit Ulm. Ich habe einen Schüler letztes Jahr gehabt, werde den kommenden Jahr wieder haben, der in der Nähe von Ulm lebt, und der hat mir ein bisschen auch diese Euphorie geschildert, die bei Ulm geherrscht hat bei diesem Aufstieg. Wäre fantastisch gewesen. Preußen Münster ist in der zweiten Liga. Ich bin am Freitag auf dem Weg nach Hamburg und ich frage mich halt, ist der HSV nur noch der Name, Stefan, oder ist auch die Substanz da, dass es wirklich ein Spitzenteam sein muss in der zweiten Liga?
Naja gut, sie haben auf jeden Fall Personalien, die den Unterschied ausmachen können. Ich finde, dass sich in dieser Trainerfrage nicht viel getan hat vom Übergang Walter auf Baumgart. Da konnte ich jetzt nichts erkennen, dass da eine große Revolution, was den Spielstil angeht, mit einhergeht. Viele Fehler. Ich glaube, Walter war sogar noch unter den Top 3, als er ging. Ne? Also wenn ich mich recht erinnere. Er ist auch ein emotionaler Typ. Da hat sich, finde ich, nicht so viel getan. Jetzt haben sie Benesch wirklich einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren, haben jetzt gerade auch 2 Verletzte mit Selke und Glatzel, das ist ein bisschen so schwer, die werden wieder kommen, die werden auch ihre Tore machen, haben auch sonst ganz interessante Spieler wieder mit Elfati auch dazu bekommen. Klar sind die personell gut aufgestellt, aber das Problem, Jens, und das habe ich die Woche auch nochmal in vielen Gesprächen ausgehört, das ist wirklich seit Jahren so, dass halt jede Mannschaft gegen die großen, erst FC Köln, HSV, Hertha, wir nehmen noch wieder Schalke natürlich. Ne? Nehmen wir mal die 4. Da brauchst du die nicht nur motivieren, die Gegner. Die geben automatisch 10-20% mehr, weil sie natürlich diesen großen Namen zeigen wollen. Und das ist natürlich ein Problem. Du musst eigentlich dann, wenn du das HSV-Trikot trägst oder das Schalke-Trikot trägst, immer drüber performen, weil die anderen sowieso auch schon immer drüber sind. Weil es anders ist für Jan Regensburg beim HSV zu spielen, als wenn sie zu Hause gegen Münster antreten. Das liegt ja in der Natur der Sache. Das macht es so kompliziert. Also die Leistung am Ende aufsteigen zu wollen, die ist noch größer, oder wenn du es schaffen willst, die ist noch größer eigentlich. Ne? Und deswegen sind dann solche Kandidaten wie Kiel halt einfach auch in einer anderen Rolle, und die haben nicht den Druck, ne? Und da gewinnt ja selbst der Club mal in Kiel, sage ich jetzt mal, ja. Also weißt du, das ist so ein bisschen das Thema. Das vergessen die Leute immer, ne? Also Selbstverständnis, okay, der HSV muss, ja. Die haben internationale und nationale Titel und waren Bundesliga-Dino, aber es ist halt nicht die aktuelle Situation, das war mal. Das ist die Geschichte, das kann man im Buch schön nachlesen, sag ich mal. Aber es bringt ja in der jetzigen Situation wenig, außer viel Zuschauer und viel Interesse und damit einhergehend auch einen großen Druck.
Müsste dann aber nicht im Umkehrschluss, Stefan, für jeden HSV, für jeden Schalke-Spieler, für jeden Spieler des ersten FC Köln gelten, dass die doppelt stolz sein müssten, dass sie für diese Clubs auflaufen? Und die Frage ist, gibt es denn noch diese typischen Hamburger, diese typischen Schalker, die eben diese dann, nur weil sie das Schalke-Trikot tragen, die 10% mehr geben oder die 20%?
Jetzt habe ich zweimal so lange geantwortet, jetzt antworte ich einmal kurz, vereinzelt, würde ich sagen.
Ja, okay, ja. Okay, aber
wenn ich jetzt so an so einen Schonlaut denke, ja, so, ne? Die haben aber es gibt halt auch welche, die ja, aber da möchte ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Man muss immer vorsichtig sein, was man dann auch sagt und so. Aber wie lange man beim Verein, Vereinstreue und sowas meinst du?
Ja, genau. Identifikation.
Ja, und die Identifikation kommt übrigens auch über einen gewissen Intellekt, ne? Weil da musst du natürlich auch wissen und was spüren, ja? Und das kann halt auch nicht jeder, ja? Also, um es mal so abzukürzen. Deswegen ist wichtig, ne, Leute zu haben, die sich nicht nur mit dem Ball auf dem Platz beschäftigen, sondern auch mal gucken, wie viele Einwohner hatten die Stadt eigentlich und was ist in den letzten 50 Jahren hier eigentlich passiert und um sich in die Menschen ein bisschen hineinzuversetzen, was da für Sehnsüchte auch sind, die dann logischerweise die Spieler zu verantworten haben in gewisser Weise. Ne?
Gehen wir, du hast ihn schon erwähnt und wir haben ja auch drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Miroslav Klose ist der neue Coach beim Club. Jetzt haben sie irgendeine prominente Mannschaft. War es der AC Mailand? Oder irgendeine Italiener?
Juve
war es, ja. Haben sie in der Vorbereitung
glatt
geschlagen. Mhm. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie viel man da reininterpretieren darf. Aber ist Nürnberg...
Doch,
man darf. Bitte, Stefan. Was darf man reininterpretieren?
Ja, weil, also klar war das eine B11 von Juventus in der ersten Halbzeit. Das Spiel gesehen, was mich wirklich interessiert hat. Aber du weißt doch selber, selbst wenn Bayern München mit der B11 spielt, dann sind die normalerweise immer noch drei Klassen besser als viele andere Mannschaften. Oder sind wir uns einig? Weil der Kader gibt ja logischerweise in Position 2 und 3 auch noch einiges her. Insofern muss man sich nicht dafür schämen, wenn man klar die bessere Mannschaft war, mehr Ballbesitz hatte als Juventus Turin. Das ist schon ein ganz anderes Regal. In der zweiten Halbzeit hat Turin dann auch noch einige alte Damen, nicht fast gerade eingewechselt, aber einige namhafte Spieler eingewechselt. Also das war, da ist eine Euphorie da, da waren über 30.000 drin. Da ein paar Junge performt und so. Ich glaube, sie tätigen jetzt noch zwei Transfers. Just waren von Hoffenheim, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gerade, weil da waren sie, glaube ich, schon relativ weit. Und jetzt ist dieses Führungsbeben bei Hoffenheim ein bisschen in die Quere gekommen. Dann haben sie noch einen skandinavischen Rechtsverteidiger auf dem Zettel, mit dem sie weit sind, haben Serra geholt, das ist so ein bisschen Fragezeichen, aber der hat schon mal gezeigt, dass er in der zweiten Liga kann. Ich sag mal, die Viererkette vom Club, mit einer kleinen Einschränkung, da finde ich jetzt nicht so viele in der Liga, die besser sind. Ne? Wenn du mit Suarez links spielst, mit Jeltsch und dann hast du einen neuen Rechtsverteidiger und womöglich auch kann Kastrop da spielen und der neue Captain von Union Berlin, darf man auch nicht vergessen, der ist schon auch ordentlich. Ne? Und dann sind sie da ein bisschen aufgestellt. Sie haben ja immer defensiv auch ein bisschen Probleme gehabt. Ne? Das kann schon funktionieren, aber logischerweise auch ein Riesenumbruch in diesem Sommer wieder. Ne? Ich glaube, der neue Sportdirektor, dessen Namen ich immer noch nicht fehlerfrei aussprechen kann, Jotti sagen alle, insofern weiß jeder, wer gemeint ist, der hat 18 bis 20 Spieler rausgenommen. Ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das kann er beim DFB, hat er nicht so eine große Auswahl gehabt. Bei Nürnberg funktioniert es ja, dann, ja.
Der hat sich jetzt ausgetobt. Ja. Aber wenn das jetzt alles so klappt mit den zwei Transfers oder so, dann finde ich, ist die erste Elf, dann fehlt mir noch ein zweiter guter Stürmer. Ja. Aber das klingt zumindest mal von den Namen her. Man weiß es ja dann immer, diese Miteinander funktioniert. So viel habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber das klingt zumindest mal namhaft für meine Begriffe. Also so, ja.
Jetzt hast du vorhin die Situation von Kiel beschrieben im vergangenen Jahr. Ja, keine großen Erwartungen, relativ kleine Stadt, aber sehr gute Fußballmannschaft. Auf wen könnte das denn in der kommenden Zweitligasaison zutreffen, dass man sagt, eigentlich gute Mannschaft, aber relativ wenig Druck? Ist Hannover schon zu groß?
Das wollte ich jetzt gerade sagen.
Bitte.
Also bringst du mir Hannover an der Stelle durch? Mit Stefan Leitl habe ich gestern telefoniert, ja. Dem habe ich gesagt, weil ich war jetzt immer nach Tipps gefragt und Tabellen müssen zuständig hier abgeben und die werden dann veröffentlicht und dann ärgern sich so weiter. Kennst du ja dieses Spielchen, ja. Das ist ja gerade die Woche jetzt, ne? Und ich habe Hannover auf 2, da wollte ich Stefan Leitl, weil morgen ist Abgabeschluss für diese Tabellentipps, ja, auch bei Sky intern, da wird aber auch publiziert und so weiter, Social Media und bla bla bla. Kennst du alles? Da wollte ich Stefan Leitl noch vorher abholen, fragen, Stefan. Kann ich Hannover 96 auf 2 tippen oder ist das noch viel Druck für dich? Er sagt, ja, kannst auf jeden Fall Hannover 96 auf 2 tippen, ja. Schreib das in deinen Unterlagen rein und so, ja. Ich würde eine Stufe niedriger ansetzen und Paderborn nennen wollen, weil viel Grundverständnis vom letzten Jahr noch mit dabei sein dürfte und auch Personal. Mäßig hat sich da nicht so viel getan, wieder ein paar interessante Transfers für den Trainer, auch echt cool, weil der ist einfach lustig und der ist zwar auch einer, der immer im Grenzbereich ist, ich weiß, aber der tut der Liga gut, weil der, mit dem kannst du einfach reden, so, und der haut mal raus, der trägt sein Herz auf der Zunge, wie man so schön sagt, Kwasniok. wundert man sich fast ein bisschen, dass der immer noch in Paderborn ist, weil das ist schon einer, der anzünden kann. Ne? Also das glaube ich schon, dass die Spieler für ihn vielleicht sogar durchs Feuer gehen. Was ich bei Miroslav Klose vielleicht bezweifle, da hört man, dass er so ein sehr ruhiger Kerl ist. Aber es gibt auch gute Co-Trainer. Also, aber der Name, das ist eine andere Geschichte beim Club. Da geht es natürlich um den Namen und viele junge Spieler, die ihm zuhören und so. Aber ich glaube, so von der emotionalen, das kann ich mir nicht so vorstellen. Also ich glaube, da spielt Kwasniok in einer anderen Liga. So.
Spannende ja. Geschichte. Christian Fjell kennst du gut aus seiner Nürnberger Zeit. Ja. Der ist jetzt bei Hertha BSC. Wahrscheinlich 3 Spieltage, bevor Paul Dardai wieder zurückkommt. Wie passt jemand, der bei Nürnberg war, jetzt zum ehemaligen Big City Club?
War schwer einzuschätzen. Ich glaube, er hat ja ein bisschen in der Vergangenheit. Ne? Kommt er dazu, Familie ist da auch und so, also für auch ein Wohlfühlfaktor, spielt auch immer eine Rolle. Ich glaube, dass er den Fußball, den er in Nürnberg spielen lassen wollte, in Ansätzen immer wieder auch präsentiert hat, dass er jetzt das nötige Spielzeug dafür bekommen hat, auf einem anderen Niveau bei Hertha, was die Personalien angeht. Ne? Das glaube ich schon. Die Frage ist halt, schaffst du es mit dieser Art von Fußball, die auch der HSV ja unter Walter immer hat spielen lassen wollen, eine Liga nicht zu dominieren, aber am Ende aufzusteigen? Da stelle ich ein großes Fragezeichen dahinter. Ja. Achim Beierlorz hat gestern zu mir gesagt, du musst halt trotzdem gefährlich in die Box kommen. Ballbesitz ist gut, brauchst du auch, aber das Entscheidende ist, dass du auch die Box halt gefährlich machst. Ne? Und das hat es beim Walter-Fußball selten gegeben. Ne? Das beim Baumgart, jetzt soll es ja mit über die Flanken auch gehen und so. Und Fjell, ja, um jetzt zu ihm zurückzukommen, der will ja das eigentlich auch, ne? Dass du die Kontrolle hast und so. Und aber du musst halt einfach vorne auch schnell spielen. In der gefährlichen Zone und es bringt dir nichts, mit 65% Ballbesitz das Mittelfeld zu dominieren. Da sind wenig Tore, glaube ich, zweite bis zur Vergangenheit. Ne? Aber er hat jetzt noch, die er so in Nürnberg nicht hatte, da hat er Uso, ja, aber das war halt dann viel Uso und ansonsten die anderen haben es auf dem Niveau noch nicht so gerissen. Da gibt es viele, die immer Ansätze gezeigt haben, aber die haben es nicht so gemacht, wie es Fjell gerne hätte. Und ich glaube, die Personalien findet er jetzt bei der Hertha. Könnte funktionieren. Ja. Also bin da eigentlich guter Dinge, aber muss man alles sehen, ne? Also so.
Stefan,
ich bin auch nicht Frage Nummer 1.
Gib mir zum Abschluss noch deine Einschätzung. Also im vergangenen Jahr dachte ich, Heidenheim steigt in die Bundesliga auf, die werden sofort wieder absteigen. Pustekuchen. Ja, einfach eine super eingespielte Mannschaft, die genau weiß, was sie kann und vor allen Dingen, was sie nicht kann. Elversberg, zweite Liga, sehr, sehr ähnlich, finde ich zumindest, ja. Wissen auch, was sie können, was sie nicht können. Ja, wer von den 3 Aufsteigern?
Haben viele wichtige.
Ja, bitte.
Ja, viele wichtige Spieler von unten.
Ja, wer?
Elversberg, glaube ich, schwierig. Und Kreis ist übrigens auch, sind meine Sorgenkinder.
Okay.
Elversberg, Kreis sind meine Abstiegskandidaten.
Aber wer von den 3 Aufsteigern, Stefan, entschuldige, wer von den 3 Aufsteigern kommt am gefestigsten in diese zweite Liga?
Ja, gute Transfers, Sebastian Ernst geholt, Pröger geholt, sehr guter Transfer, finde ich. Ja, kennen die zweite Liga, Münster und Ulm, das nicht vergessen, das sind ja die totalen Rechtsüberholer, ne? Die kommen ja aus der Regionalliga. So, und Ulm hat den wichtigsten, den Sienza, verloren, ne? nach Heidenheim eben, ne? Das war ja der Mann schlechthin beim SSV Ulm in der letzten Saison. Mal schauen, wie Frank Schmidt mit dem klarkommt oder umgekehrt. Also ich glaube, ein Brasilianer, ne, der war in Magdeburg, den muss man schon bei Laune halten. Und Frank Schmidt ist ja eher dafür bekannt, dass er nicht so große Unterschiede macht, was ich auch gut finde, ne? Aber so Sonderbehandlungen, glaube ich, weiß ich nicht, ob es die so gibt bei ihm. Die bräuchte der womöglich. Ja, Münster kann ich schwer einschätzen, muss ich ehrlich sagen, auch Riesen-Euphorie und so, aber ich glaube, dass Jan Regensburg, obwohl die mit Relegation am Ende gekommen sind, aber die waren ja in der Saison, also über weite Strecken ja vor den anderen auch, ne? Also die haben ja wirklich, die waren ja Tabellenführer mit wahnsinnig viel Abstand und sind dann komplett eingebrochen und haben dann gerade noch auf der letzten Rille die Relegation gecheckt, aber die kennen sich aus, die haben einige Spieler, die schon zweite Liga gespielt haben, die haben jetzt ein paar gute, interessante Transfers gemacht. Achim Beierlorz hat mir gestern noch gesagt, dass er nichts mehr machen muss, er ist schon voll, das ist auch gut, weil dann kannst du mit der Mannschaft auch schon trainieren, die es dann ist, ne? So. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Regensburg zum Beispiel am 3. Spieltag gegen die Hertha, ne? Da zum Beispiel überrascht, ja. Also, so.
Gut, schauen wir mal.
Dachte ich, du fragst mich noch, wen ich auf 1 getippt habe, wenn ich dir
schon die 2 verraten. Naja, natürlich frage ich dich das, ich hoffe nicht Schalke, weil da würde ich deine Expertise in Frage stellen.
Schalke habe ich auf 8, Ich habe den 1. FC Köln tatsächlich auf 1.
Gerhard Struber, um Gottes Willen. Ja, er wird nicht die Sterne vom Himmel spielen lassen, aber auch Peter Stöger ist mit 1:0 Siegen in der ersten Liga wieder aufgestiegen.
Ja, haben schon gutes Personal, ne? Auch wenn jetzt keins verletzt ist. Aber die sind, also ich glaube, dass Köln sich da durchsetzt. Auf 3 ist bei mir Fortuna Düsseldorf.
Wir halten fest, der 1. FC Köln vor Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf, die ja eigentlich in der ersten Liga spielen sollten. Aber deshalb, that's why they play the games. Und ich freue mich sehr. Ich werde auf dem Weg nach Hamburg drüber nachdenken, warum der HSV nicht in den Top 3 von Stefan Hempel ist. Aber jetzt fürs erste Mal. Stefan, dir vielen Dank. Big Show 672. Wir machen eine kurze Pause.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
Herrschaften, die Big Show 672 geht weiter. Zum einen haben wir in Tübingen Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich grüße euch. Haben wir nicht wieder festgestellt in den letzten Tagen, dass Sport und auch Motorsport ständiger Kampf gegen die Macht des Zufalls ist? Ich glaube schon.
Das auf jeden Fall. Und apropos Zufall, nicht zufällig erwischen wir Eddie Mielke auf dem Weg nach München. Eddie, wo bist du? Warum fährst du schon wieder nach München?
Ich fahre nach München, weil am Wochenende Silverstone ansteht. Die MotoGP hat die Sommerpause beendet. Es ist das zehnte Saisonrennen und vor allen Dingen freuen sich alle MotoGP-Fans auf die Feierlichkeiten, die da Silverstone anstehen. 75 Jahre Motorrad-Weltmeisterschaft. Und das darf man sich insbesondere in Sachen Retro-Design auf einiges freuen. Wird heute Nachmittag in der Sondersendung ab 14 Uhr live aus der Boxengasse in Silverstone präsentiert, was die Teams sich da haben einfallen lassen. Und das wird spannend, denn bisher haben tatsächlich alle Sicht gehalten. Das Einzige, was man bisher gesagt hat, ist, dass es bei Trackhouse eine Reminiscence an die letzten 11 amerikanischen MotoGP-Sieger geben wird, die dort auf den Motorrädern verewigt sein werden. Das ist so das Einzige, was man gehört hat. Aber ansonsten bin ich froh, dass ich überhaupt in Richtung München unterwegs bin. Und nach dem letzten Wochenende in der IDM am Schleißer Dreieck habe ich erstmal flach gelegen. Also ich hatte erst die große Befürchtung, dass ich diese Ziele im IDM-Umfeld nicht irgendwie mit Covid infiziert habe. Aber das war es nicht. War wohl nur eine Sommergrippe oder schlicht und ergreifend Überarbeitung und Erschöpfung. Fakt ist, ich bin fit und freue mich aufs Wochenende.
Ja, schön, dass du für uns Zeit hast, The Voice. Warum Silverstone? Weißt du, wenn ich MotoGP höre, denke ich in erster Linie an Spanien, ich denke an Italien, ich denke an japanische Motorräder. Und wenn ich ganz weit zurückdenke, denke ich an US-amerikanische 500er Weltmeister, wie Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Kenny Rogers. Aber warum ist die Wiege des Zweiradsports eventuell auch in Großbritannien?
Ja, die Engländer haben natürlich wahnsinnig viel richtig gemacht. Vor über 100 Jahren ging es ja auch mit den Autorennen schon los. Und die richtige Motorradweltmeisterschaft ist ja auch erst entstanden, nachdem es schon Jahrzehnte Motorradrennen gegeben hat. Silverstone ist insofern für dieses 75-jährige Jubiläum, das ist ja dann quasi die Kronjuwelenhochzeit, wenn man so lange tatsächlich zusammenarbeitet. Da muss man sagen, ist es sicherlich ideal. Es ist ein ehemaliger Zweiter Weltkrieg-Flughafen, der jetzt nur noch zivil genutzt ist. Das ist uns allen, glaube ich, viel, viel lieber. Und es ist tatsächlich Home of nicht nur British Motor Racing, es ist eine ideale Anlage für die Fans, ob nun Formel 1, ob britische Tourenwagenmeisterschaft, ob British Superbike, übrigens auch eine sehr gute und sehr spannende Rennserie, oder eben jetzt MotoGP. Also ich finde, das passt wunderbar und dass die Reminiszenz jetzt auch tatsächlich an dieses große, besondere Jubiläum für den Motorradweltverband, für alle, die die Motorradweltmeisterschaft mitorganisieren, also die Dorna, so gefeiert wird, das ist wirklich toll. Die Engländer haben da ein ganz besonderes Gefühl für eine ganz spezielle Empfinden für Geschichte. Das hat Sebastian Vettel ja in der Formel 1 auch in England immer gutiert. Die Fans kennen sich wahnsinnig gut aus. Und ich finde die Idee klasse. Sie ist nicht ganz neu. Die erste Rennserie, die sowas gemacht hat, an alte, berühmte Zeiten erinnern mit Designs, mit Retro-Designs, war interessanterweise Nesca. Vor über 20 Jahren haben die damit angefangen. Aber gute Ideen kann man ja durchaus nachempfinden und dann auch für sich reklamieren. Ich finde das eine tolle Idee, Eddie, oder?
absolut, das ist eine tolle Idee. Ich freue mich jetzt schon, dann ja Erinnerungen auch an meine Vergangenheit wiederzufinden auf den Bikes. Es darf auch gewählt werden, im Übrigen über die sozialen Medien. Da können die Fans dann abstimmen, welches von den Retro-Designs der unterschiedlichen Teams ihnen denn am besten gefällt. Es wird gefragt, was war aus eurer Sicht in der Historie der MotoGP, kann man sich übrigens auch online angucken auf dem offiziellen MotoGP-Channel, da werden die aktuellen MotoGP-Fahrer mal danach befragt, was ihnen denn so spontan einfällt, was das herausragendste Rennen, das spektakulärste Rennen aller Zeiten war. Da gibt es viele Kandidaten, ich bin froh, dass ich ein paar kommentiert habe und ich glaube, Silverstone ist da wirklich auch eine gute Stätte für. Weil die letzten 9 Rennen in Silverstone in der Königsklasse in der MotoGP hatten 9 verschiedene Sieger. Also wenn jetzt am Sonntag wieder jemand anders gewinnt, dann ist es der 10. unterschiedlicher Sieger. Kann durchaus sein, ist durchaus möglich, dass ich damit sagen will, Silverstone steht immer für spektakuläre, abgeglichene Rennen. Es ist die längste Strecke mit 5,9 Kilometern im Kalender und zusammen mit Phillip Island zum Beispiel eine der schnellsten auch mit über 170 Stundenkilometer auf eine Runde, 177 sogar. Topspeed-Werte bis an die 350, die langen Geraden, die schnellen Kurven. Das bietet da alles und das ist einfach eine aktionsreiche Strecke. Das spürt man schon, wenn man da das erste Mal hinkommt. Die leben da den Rennsport und deswegen ist genau das richtige Wochenende nach der Sommerpause für die Festen.
Aber das wäre genau auch noch meine Frage gewesen. The Voice, Silverstone, für mich Formel 1 ist Hochgeschwindigkeit und ist jetzt nicht so spannend wie zum Beispiel, also zum Zuschauen, zumindest wie Portimao, was eine komplett andere Strecke ist, für mich eher MotoGP-Strecke. Das heißt also, wenn ich Eddie richtig verstanden habe, Silverstone passt überragend auch für die MotoGP.
Absolut. Es ist eine der wenigen Rennstrecken, bei denen man sagen kann, dass es sowohl für Autos wie auch für Motorräder als Rennsportarena hervorragend funktioniert. Was wir nicht ganz wissen, ist, und das ist auf dem relativ flachen Land rund um Silverstone immer ein Thema, das Wetter. Das haben wir jetzt in diesem Sommer, in diesem relativ nassen Sommer ja auch in Mitteleuropa auch schon öfter erlebt. Wir haben es zuletzt auch in Spa mitbekommen bei dem Formel 1 Grand Prix. Also das Wetter wird natürlich auch in Silverstone wieder ein Thema sein. Da du so, dass du eine riesenfreie Fläche hast, ist immer ein relativ starker Wind, der sowohl eben Sonne wiederbringen kann, Wolken wegschieben kann, aber eben auch Regenwolken bringen kann. Das ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage. In den letzten Jahren hatten wir in der Motorrad-WM da immer Glück und darauf vertrauen wir jetzt auch am kommenden Wochenende. Also ganz wichtig tatsächlich da, sich das anzugucken. Eddie wird es ja auch übertragen, also da werde ich vom Fernseher nicht weggehen, zumal wir ja auch in den anderen Klassen Moto 3 und Moto 2 gerade ganz wichtige Weichenstellungen haben zur Halbzeit. Wir haben in der Moto 2 momentan ein paar Kandidaten, die vielleicht in die MotoGP aufsteigen können. Also es gibt eine Menge Veränderungen. Auch das ist, was MotoGP angeht, der wirklich sich sehr stark drehende Fahrermarkt ist ja auch eine Parallele zur Formel 1. Auch dort gibt es ja deutlich mehr Wechsel als im vergangenen Winter.
Aber sind denn, Eddie, in der MotoGP, sind da Cockpits, hätte ich fast gesagt, sind dort Plätze frei, mit denen jemand auch richtig Chancen hat, Rennen zu gewinnen? Oder sprechen wir hier eher über den 8. bis 10. Platz, den man mit einem Motorrad einfahren könnte dann?
Nein, also es sind Plätze frei. Es hat ja jetzt auch in der kurzen Sommerpause wieder einige Vertragsunterschriften gegeben. Also Raul Fernandez zum Beispiel hat bei Trackhouse schon mal verlängert. Damit ist der zweite Platz bei Trackhouse aber noch frei, weil immer wieder gemunkelt wird, dass Miguel Oliveira, der Portugiese, der dort fährt. Und die fahren ja mittlerweile dann am kommenden Wochenende zum ersten Mal alle vier Aprilia-Fahrer. Das heißt, die beiden Trackhouse-Aprilia-Fahrer und die beiden Werks-Aprilia-Fahrer. Alle vier fahren zum ersten Mal die 2024er Motorradkonfiguration. Das heißt, auch Raul Fernandez bekommt jetzt endlich, nachdem er die ganze Zeit gute Leistungen gezeigt hat mit der 2023er Aprilia. Auch er bekommt jetzt für Silverstone ein 2024er Motorrad und obendrein noch die Belohnung, dass er seinen Platz für das nächste Jahr sichert. Also da gibt es noch Motorräder. Man weiß noch nicht, wer die beiden Pramac Yamaha fahren wird. Man weiß noch nicht, wer die zweite Trackhouse Aprilia zum Beispiel fahren wird. Man weiß auch nicht, wer bei Valentino Rossi bei dem VR46-Team anheuern wird. Da gibt es noch ein paar offene Fragen. Ein paar Sachen haben sich geklärt. Johann Mir hat ja kürzlich auch obwohl er schon über den Rücktritt nachgedacht haben soll, bei Repsol Honda weiter unterschrieben. Es werden immer weniger Plätze. Die Auswahl wird immer schwieriger, zumal es ja auch noch einige große Namen auf dem Fahrermarkt gibt, die eben noch kein Arbeitspapier haben. An erster Stelle fällt mir der noch aktuelle KTM-Werksfahrer Jack Miller zum Beispiel ein, der jetzt schon wieder mit der Superbike-WM in Verbindung gebracht wird. Also da wird noch viel passieren und ich könnte mir vorstellen, auch am kommenden Wochenende wird da noch einiges passieren. Ja, und Silverstone ist einfach auch zum Anschauen und zum Kommentieren eine geile Strecke. Gerade in den beiden kleinen Klassen, Moto 3, Moto 2, gibt es dort immer unglaublich spannende und enge Rennen. Das erwarte ich allerdings auch für die MotoGP. Mir fallen da spontan einige Rennen aus den letzten Jahren ein, wo es wirklich immer Zentimeterentscheidungen auf den Zielstrich gegeben hat. Zum Beispiel bei Alex Rins Sieg gegen Marc Marquez oder auch letztes Jahr war es auch sehr, sehr spannend. Da war es im Übrigen das von Stefan angesprochene Wetter schon so ein bisschen das Zünglein an der Waage, denn da waren die weißen Flaggen schon draußen, weil es tröpfelte und die hätten eigentlich die Motorräder wechseln können aufs zweite Bike wegen der Wetterbedingungen. Aleix Espargaro hat aber genau das nicht gemacht, hat das Ding trotz der Tropfen auf dem Helmvisier und auf der Verkleidungsscheibe durchgezogen und hat da letztes Jahr Mitte April ja gewonnen. Also von daher sind die Vorzeichen aber eigentlich ja wie fast immer bei der MotoGP so ein spannendes Wochenende absolut gegeben.
Ich dachte, dass Brad Binder der Einzige ist, der bei Regen und auch dem Österreich-Regen richtig gut fahren kann. Der Voice ganz kurz noch, Eddie hat mir auch zugerufen, krasser Lamborghini gewonnen am vergangenen Wochenende am Nürburgring auf einer der klassischen deutschen Rennstrecken. Der Voice, was genau war da los?
Ja, es gab quasi innerhalb von zwei Wochen zwei kurze Stationen der Global GT Championship, der World Challenge, Sprintrennen erst in Hockenheim und dann am Nürburgring die Langstreckenvariante, die im Übrigen auch weiter am Nürburgring in der Eifel bleiben wird. Der Vertrag zwischen Veranstalter im Nürburgring und der Stefan Rattel Organisation ist verlängert worden. Hockenheim wird kein Sprintrennen im nächsten Jahr mehr kriegen, aber tatsächlich, die Grasser-Truppe hat da abgesahnt. Sehr, sehr eindrucksvoller Sieg, war wieder spektakulärer Sport. Hockenheim deswegen nicht mehr, weil man ja mit der DTM auch dort schon relativ viel GT-Rennserien hat. Dazu kommt das GT Masters. Das ist so ein bisschen das Problem aktuell. Dazu haben wir einen Aderlass von den GT3-Teams oder relativ viel Geld von Sponsoren und Herstellern in der GT3-Szene in Richtung der WEC, der Langstrecken-Weltmeisterschaft, mit deren Höhepunkt 24 Stunden von Le Mans. Inzwischen werden da ja auch GT3-Autos gefahren. Und momentan, weil das auch neu ist, gehen da viele Geldgeber aktuell in die Serie. Und Stefan Rattel hat zwar, was so Klassiker angeht, die 24 Stunden Spa mit über 60 Teilnehmern, hat da keine Probleme. Aber mit seiner Sprint-Variante und der Langstreckenversion der Global GT3 Challenge. Da hat er ein bisschen Schwierigkeiten, ein bisschen Aderlass. Die meisten Teams, eben die Grasser, fahren ja in den unterschiedlichsten Rennserien. Das ist irgendwann auch insofern für die DTM, für Grasser, weil er natürlich auch noch wieder Daten sammeln kann. Aber in jedem Fall gibt es vor allem dann solche, natürlich ordentlich Schwung und Momentum für die weiteren Aufgaben. Und auch das wieder nur mit dem Betrieb der Serie, wo Valentino Rossi gefahren ist, mit dem wir ja gerade noch kurz sagen können, dass wir ihm herzlich gratulieren. Eddie wird sich sicherlich anschließen, denn er wird erneut nochmal Papa.
Ich bin überrascht, dass das erst zum zweiten Mal ist. Eddie, gib uns ganz kurz noch den Überblick, wann wirst du zu hören sein bei Sky? Was wird alles übertragen bei Sky?
Also bei Sky wird alles übertragen, außer das Warm-up der MotoGP am Sonntag. Morgen gibt es schon alle 10 Sitzungen, Moto 3, Moto 2, MotoGP. Ab Samstagmittag, ab dem freien Training der MotoGP, das ist eher Samstagvormittag, irgendwas gegen 11, ist ja auch ein bestimmter Zeitunterschied, die man beachten muss in Großbritannien, steigen dann Lukas Zulowitsch, Sandra Baumgärtner und meine Wenigkeit ein. Sie werden aber ab morgen schon vorproduzieren. Sky hat sich einen sehr aufwendigen MotoGP-Simulator gewünscht. Da werde ich morgen mit dem Lukas Zulowitsch mal ein paar Streckenerklärungen vorproduzieren. Also wir sind mit allen Sitzungen am Start und ab Samstagvormittag dann mit dem dritten freien Training der MotoGP auch mit Luka Filovic hier im Kommentar und Sandra Braun in der Moderation. Man verpasst also nichts, kann also das Wochenende mit der MotoGP sehr schön verbringen, wenn man denn möchte. Doch mich würde freuen, wenn so viele wie möglich zu schaffen.
Da sind wir doch dabei bei den so vielen wie möglich. Danke dir, Eddie. Der Voice bleibt noch für die Formel 1 da. Kurze Pause in der Big Show 672.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Die Big Show 672 geht weiter mit dem Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben. Frisch dazugekommen ist Stefan Ehlen, der heute sein Auto schon gewogen hat. Und das Auto ist nicht so leicht wie jenes von George Russell am vergangenen Sonntag dann in Spa-Francorchamps. Toto Wolff hat sich entschuldigt, aber diese Entschuldigung... Was soll George Russell mit dieser Entschuldigung anfangen, Stefan Ehlen? Ich weiß es nicht, aber sagst du es uns.
Ja, nix.
Ja, nix, genau.
Der Sieg ist futsch. Der Sieg ist futsch, der Schaden ist angerichtet. Ist natürlich auch sehr peinlich, wenn sowas passiert. Aber ja, es ist halt, man sagt immer so schön, es ist keine Raketenwissenschaft, aber eigentlich doch. Und dass dann solche Fehler passieren, das ist umso erstaunlicher, weil ja alles perfekt durchgeplant und durchgetaktet wird. Das Einzige, was quasi so ein bisschen entschuldbar ist, man hat das so nicht geplant mit der Einstopp-Strategie, sondern das war ein Rennen, das war auf 2 oder vielleicht sogar 3 Stopps ausgerichtet und man hat das Material also anders beansprucht, als man das gedacht hat. Und dann kommt noch dazu, in Spa, weil die Strecke ja 7 Kilometer lang ist, gibt's ausnahmsweise keine Auslaufrunde. Und die Auslaufrunde, das ist immer so ein Moment, da sieht man dann immer die Fahrzeuge, wie sie abseits von der Linie fahren und dann diesen Pickup mitnehmen. Diesen Gummiabrieb, ja, den fahren die sich da extra nochmal auf die Reifen. Das gibt auch nochmal ein bisschen Gewicht. Und was dann auch dazu kommt, also das hat George Russell nicht machen können, weil die Auslaufrunde gab es nicht. Und was auch dazu kommt, in Spa setzen die Fahrzeuge extrem auf. Und das hat Mercedes auch nachträglich dann noch gesagt, ohne jetzt konkret zu nennen, welche Faktoren welchen Anteil haben. Aber der Verschleiß der Bodenplatte beziehungsweise der Verschleiß der Halterungen und der Instrumente da unten an der Bodenplatte, das hat auch dazu beigetragen, dass das Gewicht unter dem lag, was es hätte sein sollen. Also es ist eine Kombination aus allem Möglichen. Man hat auch gesagt, der George Russell hat unheimlich viel Flüssigkeit verloren während dieses Rennens. Das heißt, es hatte also technische Gründe einerseits und es hatte ja streckenspezifische Gründe, so kann man es glaube auch sagen, und der Fahrer war auch beteiligt. Aber unterm Strich steht, das darf so nicht passieren. Also das musste man schon auf dem Schirm haben. Auf der anderen Seite ist es halt so, naja, man geht natürlich da ans Limit mit dem, was man da hat. Das hat Mercedes gemacht und ist jetzt halt erwischt worden. Also ich würde jetzt hier keine Absicht unterstellen, das macht niemand absichtlich natürlich, aber man hat halt ein bisschen zu sehr am Limit operiert und ist dann halt leider auf die falsche Seite geraten. Blöd für George Russell, weil das war wirklich einmalig, das war eine clevere Strategie, das hat er sehr gut umgesetzt und jetzt steht er halt damit nichts.
Wer war das nochmal, der Voice, der was am Norrisring vor der Gewichtnahme sich schnell nochmal 4-5 Liter...
Extrem
war es, Matthias
Extrem. Matthias Extrem, der Papa hat ihn da ein bisschen mit Wasser noch benetzt, ja, um den Overall etwas schwerer zu machen. Aber bei 1,5 Kilogramm, und darüber reden wir, Stefan hat es ja gerade ausführlich berechnet, kann keine Absicht vorliegen. So würdest du bei der Gewichtsberechnung nicht bewusst ins Risiko gehen, um dann einen Grand Prix-Sieg zu verlieren. Also es war sicherlich der Wechsel der Taktik von 2 oder sogar 3 Stops auf nur einen. Das hat ja George Russell tatsächlich mit seinem Renningenieur nach etwa 10 Runden in Spa entschieden, weil er gemerkt hat, dass mit den Reifen, wenn ich die entsprechend streichel, könnte das durchaus gehen. Und wenn wir davon ausgehen, bei 4 Reifen, 1,5 Kilo, reden wir über 400 Gramm pro Reifen, was gereicht hätte, um dann über das Gewichtslimit zu kommen. 400 Gramm beim Pickup hast du ganz schnell, sagt auch der Pirelli Cheftechniker. Also hängt wohl tatsächlich vor allem auch mit dieser Auslaufrunde, die in Spa aufgrund der Länge der Strecke nicht gefahren wird, hängt wohl damit zusammen. Schade, es war nämlich ein absolut verdienter Sieg. Ich war wirklich begeistert, wie er das gemacht hat. Zumal ja am Ende tatsächlich Piastri und Hamilton dramatisch aufgeschlossen haben. Aber das war fahrisch schon eine echte Meisterleistung. Ich glaube, die haben alle was draus gelernt. Russell, muss man sagen, beeindruckt mehr und mehr. Und ich glaube, auch Mercedes wird zwar natürlich jetzt zucken und sagen, so ein Mist. Aber wenn du davon ausgehst, dass der ja bald die Nummer 1 der Leader sein soll bei Mercedes, erarbeitet sich wirklich in die Leaderrolle rein und kann die wirklich mehr und mehr ausfüllen. Und auch wenn er am Ende jetzt keine Punkte geholt hat, war das fahrisch eine grandiose Leistung. Also ich glaube, die mittel- und langfristige Zukunft ist da gesettelt, zumal man auch sagen muss, was überraschend war, Stefan. Ich hätte Mercedes in Belgien so weit vorne nicht erwartet. Du?
Nee, offen gestanden ich auch nicht, aber das war schon sehr überzeugend. Also der Rennspeed war gigantisch und die haben natürlich verdient gewonnen.
Ja, so, der Rennspeed gigantisch.
Formel 1 ist also quasi eine Wundertüte, müssen wir sagen.
Ja, schon ein bisschen.
Und das ist ja eigentlich schön.
Ja, weil ich dachte mir, bevor man dorthin kommt, okay, McLaren ist das beste Auto, jetzt ist Piastri Zweiter geworden, Lando Norris Fünfter nach Abzug von George Russell. Und Max Verstappen, mittlerweile ist es schon so, dass Dr. Helmut Marko sagt, toll, wir haben keine Punkte auf Lando Norris verloren, so schnell können die Ansprüche sinken. Aber es ist schon ein bisschen eigenartig, finde ich, der Voice, dass, naja, dass eben McLaren jetzt dort eben nicht das beste Auto hatte, auch wenn es natürlich durch die Strategie bedingt war.
Ja, also eigentlich muss man schon sagen, ist der McLaren inzwischen, kann man sagen, auf jeder Strecke und unter allen Bedingungen die neue Messlatte. Es interessant ist ja die Erfahrung, die jetzt alle Top-Teams aktuell machen. Die bringen ja alle dann doch das eine oder andere Update und das schlägt alles nicht so richtig ein. Also ganz offensichtlich ist man mit dieser aktuellen Fahrzeuggeneration jetzt ziemlich am Limit und natürlich vor allem der oder das Team, das lange Zeit die absolute Messlatte war, nämlich Red Bull. Wenn du jetzt versuchst, mehr Abtrieb zu generieren, dann heißt das offenbar dann automatisch mehr Instabilität oder sogar Bouncing, wie bei Mercedes ja auch schon passiert. Das heißt, aktuell punktest du eigentlich nur mit besserer Fahrbarkeit des Autos. Und genau das ist auch das Problem gerade von Red Bull. Da muss Christian Horner ja sogar selber zugeben, dass das Fenster, in dem der aktuelle Red Bull funktioniert, wirklich sehr klein ist. Es ist offensichtlich ja schwer abzustimmen. Wir haben es bei den letzten Rennen oft gehabt, dass Red Bull am Freitag relativ sich schwer getan hat. Das Auto ist schwer zu fahren und schwer zu verstehen. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen einen Teil der Krise von Herrn Perez, der mit diesem Spitzenauto ganz offensichtlich nach wie vor nicht richtig zurechtkommt.
Tja, so, und jetzt gibt es aber, Stefan Edeln, es gibt Neuigkeiten vom Fahrermarkt, die mich doch ein bisschen überraschen, weil Carlos Sainz ist sich mit Williams einig geworden. Carlos Sainz ist meiner Einschätzung nach ein Siegfahrer, wenn er das Auto hat, er hat es ja schon bewiesen, mit dem Ferrari, jetzt geht er zu Williams. Was darf er sich davon erwarten oder war hier die Not der Vater der Entscheidung? Die Not, die Mutter der Entscheidung, weil es ja die Not ist.
Also Not würde ich jetzt per se nicht sagen, weil er hatte ja drei Möglichkeiten grundsätzlich. Er hätte auch zu Audi gehen können. Das lag auf dem Tisch als sehr offensichtlich sehr lukratives Angebot, wenn man Helmut Marko glauben kann. Und der ist ja durchaus einer, der als Insider ist. Er hätte zu Williams gehen können oder auch zu Alpine. Und überall hätte man ihn natürlich gern genommen. Dass er sich nicht für Audi entschieden hat, spricht meiner Meinung nach Bände und spricht nicht unbedingt dafür, dass bei Audi alles gut geht in der Vorbereitung für die Saison 2026, wenn das Werksteam starten soll. Also generell muss man, glaube ich, davon ausgehen, der Carlos Sainz weiß mehr als wir und der hat sich auch viel Zeit genommen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er das jetzt irgendwie aus dem Bauch raus entschieden, so nach dem Motto, hier liegen die drei Verträge, ich mache jetzt mal irgendwie einen Würfel auf den Tisch und dann schaue ich mal, was bei rauskommt. Das Ganze läuft ja schon mehrere Monate. Und insofern, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass er die Sachen unterschiedlich bewertet hat und gegeneinander abgewogen hat. Und da muss ihm wohl das Williams-Angebot als sinnhaftestes erscheinen sein. Und also wenn man ihm dann auch die Aussagen nochmal vergegenwärtigt, was er da getroffen hat am Wochenende, da hat er sinngemäß gesagt, die letzten Wochen seien dahingehend sehr interessant gewesen, weil da sich bei den betreffenden Teams doch noch einiges getan hat. Und wir reden ja quasi im Wochentag darüber, dass Alpine von einer Katastrophe in die nächste schlittert. Das hält ja auch weiter an, mehr oder weniger, wenn dann der Teamchef mal wieder gegangen wird. Und bei Audi ist im Prinzip genau das Gleiche passiert. Da hat man auch die komplette Chefetage abgesägt. Also da ist tatsächlich Williams, erstaunlicherweise Williams, das Team in den ruhigsten Fahrwassern und möglicherweise das Team, das tatsächlich konkrete Investitionspläne vorgesehen hat und irgendwo dargelegt hat, wo die Reise denn konkret hingehen kann. Und offensichtlich scheint Carlos Sainz da das größte Vertrauen zu haben, dass das auch so eintritt, wie man sagt. Und er kennt Alpine von früher, war ja selber mal Renault-Fahrer. Er weiß also, was das für ein Hühnerhaufen ist und hat offensichtlich nicht den Glauben dran, dass es besser wird. Und bei Audi, das wissen die Götter. Das ist im Prinzip eine komplette Wundertüte. Wenn man sich anschaut, gerade wo Sauber rumguckt, dann ist es nicht unbedingt so, dass man das Gefühl hat, ja, das sieht alles sehr vielversprechend aus. Da muss ich hin, genau. Und insofern hat er mit Williams natürlich ein Team, das solide im Mittelfeld rumfahren kann. Da kann er wahrscheinlich auch glänzen. Das wird natürlich schwieriger bei anderen Teams, die tatsächlich weit hinten fahren. Bei Alpine, da gewinnt man gerade keinen Blumentopf, bei Sauber auch nicht. Und insofern wäre natürlich Audi auch ein Risiko. Und vielleicht das größere Risiko sogar, weil der Druck natürlich umso größer ist. Wenn du mit dem Williams aktuell unter die Top 5 fährst vielleicht oder mal aufs Podium, der weiß, wo die Reise hingeht, ne? Dann bist du schon ein Held. Dann kannst du dir auf die Schulter klopfen lassen. Wenn du aber mit dem Audi das machst, dann ist der Anspruch trotzdem, man tritt halt an, um zu gewinnen. Und insofern, glaube ich, hat Carlos Sainz eine gute Entscheidung getroffen. Es kann natürlich alles auch immer noch in die Hose gehen, wenn es halt bei Williams nicht funktioniert. Aber dem Vernehmen nach, so haben es zumindest meine Kollegen im Motorsport-Network erfahren, hat er möglicherweise auch Ausstiegsoptionen für den Fall, dass woanders noch ein Top-Cockpit frei wird. Die Frage ist allerdings, inwiefern das tatsächlich so ist. Also nach außen hin kommuniziert wird die ganze Sache von James Walz als Teamchef so, als hätte sich Carlos Sainz langfristig gebunden. Man spricht auch öffentlich von 2 Jahren plus Optionen und geht also auf jeden Fall gemeinsam 2026 noch an den Start. Und wie immer ist es bei der Formel 1 ja so, Verträge sind das eine, was dann in der Realität passiert, das andere. Aber wir dürfen, glaube ich, schon davon ausgehen, dass das jetzt erstmal so ist und dass Carlos Sainz 2026 unter dem dann neuen Reglement auch im Williams sitzen wird.
Top Cockpit, gar nicht mal so einfach. Gibt's ja eigentlich jetzt plötzlich eines, der Voice, und das ist der zweite Posten bei Mercedes. Habe ich das übersehen oder ist der wirklich noch frei fürs kommende Jahr?
Ja, der ist noch frei. Gehen zwar natürlich viele Spekulationen dahin. Auf jeden Fall ist der Kreis der Kandidaten deutlich geschrumpft. Das ist sicher richtig. Denn ganz offensichtlich hat auch wurde von Mercedes dem Herrn Sainz schon mitgeteilt, dass er eigentlich dort kein Kandidat mehr ist. Das fiel also im Grunde schon vor einigen Wochen raus. Es sieht so aus, als würde der 17-jährige Kimi Antonelli, der momentan jetzt nach mäßigen, harzigen Beginn 2024 in der Formel 2 jetzt aber durchzustarten scheint. Der ist ja Mercedes Junior. Auf den setzt auch die Mercedes-Truppe sehr stark. Er testet sehr viel mit älteren Formel 1 Autos, wird also sukzessive aufgebaut. Ob der Sprung nächstes Jahr neben George Russell dann gleich in den Silberpfeil vielleicht ein bisschen zu früh kommt, ist schwer abzusagen. Aber aktuell hat er jetzt beim letzten Rennen tatsächlich in Spa in der Formel 2 gewonnen. Hat da unter anderem Oliver Biermann klar Grund und Boden gefahren. Und der sitzt ja nun im nächsten Jahr schon mal im Haas Ferrari in der Formel 1. Also er scheint sich da ein bisschen Selbstvertrauen gerade selbst zu erarbeiten. Und vielleicht ist der Knoten geplatzt. Vielleicht wird es ja tatsächlich ein Junior. Theoretisch ist es jetzt nach Veränderung ja der Regeln in der Formel 1 auch möglich, dass einer in so einem Alter Formel 1 fährt. Zunächst hatte man das ja verändert nach dem Einstieg von Max Verstappen als 17-Jähriger in die Formel 1. Da haben sich ja wahnsinnig viele Leute aufgeregt und da wurde dann eigentlich das Alterslimit erhöht. Aber inzwischen ist wieder möglich, dass auch ein 17-Jähriger, so er sich beweist, entsprechend viel Kilometer in einem Formel-1-Auto schon gefahren ist, dass der tatsächlich auch einsteigen kann. Aber noch ist es offen, noch ist es Spekulation.
So, und was, glaube ich, nicht mehr ganz offen ist jetzt, ist die Zukunft von Sergio Perez, der den Vertrag unterschrieben hat bei Red Bull, Stefan Ehlen, der dann wenig Leistung gezeigt hat. Jetzt war er im Qualifying Zweiter in Spa und dann sagt Dr. Helmut Marko danach, Max von 11 auf 5, damals zu diesem Zeitpunkt war ihm George Russell noch als Grand Prix-Sieger bestätigt und das ist gut. Und Sergio von Platz 2 auf Platz 8 ist nicht gut. Aber wie es ausschaut, wird Sergio Perez bei Red Bull Racing bleiben. Ist das richtig, Stefan Ehlen?
Das ist richtig und ich habe keine Ahnung, was für Argumente da für Perez sprechen, ehrlich gesagt. Ja, weil, also es können nicht viele sein und dieses Rennen, da war ja symptomatisch, das Qualifying war mal gut, schön. Auch das ist im Prinzip die Erwartungshaltung, dass er halt wöchentlich auf die 2 fährt. Das hat er bisher nicht erfüllt, außer in Spa. Und im Rennen, das war eigentlich auch wirklich ein Schuss in den Ofen, muss man sagen. Wenn man in einem der besten Autos sitzt und einfach nur rückwärts fährt, das passt halt irgendwie nicht zusammen. Und also Red Bull hat ja nicht zuletzt den Ruf auch dafür gehabt, dass man gern mal auch relativ schnell die Fahrer wieder an die Tür gesetzt hat. Nick de Vries im vergangenen Jahr. Ne,
hatte 10 Rennen gerufen.
Bei AlphaTauri fahren, genau, für 10 Rennen und dann war auch Schluss. Da hat man also eine sehr kurze Zündschnur gehabt. Und bei Perez weiß man jetzt ja schon seit Jahren, dass er solche großen Schwächephasen hat und dass er da sich extrem schwer tut, diese Schwächephasen wieder zu beenden. Er war WM-Zweiter hinter Max Verstappen, das war in Ordnung, ne? Das war natürlich das, was das Team erreichen will. Aber jetzt, wenn da mal ein bisschen mehr Gegenwind herrscht, dann sieht man einfach, dass das halt nicht mehr reicht für ein Top-Team. Und es ist erschreckend, glaube ich auch, für die Nachwuchsfahrer im Red Bull-Team, und da gibt's ja einige, Yuki Tsunoda, der fährt schon bei Racing Bulls, Daniel Ricciardo ist kein Nachwuchsfahrer mehr, aber der wäre auch zu haben grundsätzlich, und vor allem Liam Lawson. Ne? Also die hängen alle irgendwo in der Warteschleife und kommen nicht zum Zuge, weil Perez das Cockpit blockiert und Perez wird nicht aussortiert. Und ich frage mich, ja, wie schlecht muss er denn sein, dass da Red Bull mal was tut? Also es muss ja auch nicht sofort sein, dass man nach 10 Rennen sagt und tschüss, so wie mit Nick de Vries. Ja, ein bisschen mehr Geduld darf man haben, aber die hatte man mit Sergio Perez auch. Und ich glaube, man muss sich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, um zu erkennen, das wird auch nicht mehr entscheidend besser bei ihm. Also, und Red Bull darf man auch nicht vergessen, die sind damals in die Formel 1 eingestiegen und hatten sich zum Beispiel dann ein zweites Cockpit geleistet, wo sie zwei Fahrer planmäßig eingesetzt haben. Ja, also da haben sich, glaube ich, der Vito Antonio Liuzzi damals und der Christian Klien planmäßig das Cockpit geteilt über eine Saison. Das
hat Red Bull alles schon gemacht. Genau so war's.
Genau, hat Red Bull alles schon gemacht, solche Spielchen. Und Pierre Gasly, Alex Albon, die wurden alle auch abgesägt. Da hat man den Schritt gemacht. Aber heute mit Perez, also der muss extrem gute Argumente haben oder seine Sponsoren oder wer auch immer, dass er diesen Platz weiterhin behalten hat. Natürlich ist der Vertrag unterschrieben, aber Red Bull hat ja auch anklingen lassen, das steht jetzt wirklich nochmal zur Debatte. Und am Ende der Debatte steht, Perez darf weiterbleiben, bis zum Jahresende auf jeden Fall. Er hat Vertrag darüber hinaus. Also irgendwas muss es geben, was für ihn spricht. Ich wäre auch froh um einen Hinweis, weil ich weiß es wirklich nicht.
Es ist wahrscheinlich immer noch dieses eine Rennen, das allerletzte Rennen der Saison, als Max Verstappen Weltmeister geworden ist, als Sergio Perez damals Lewis Hamilton runtergebremst hat, wie das ganz, ganz selten davor in der Formel-1-Geschichte passiert ist. Kurze Sommerpause.
Also ich habe da eine ganz kurze Vermutung vielleicht noch. Sieht so ein bisschen aus, Stefan, als tatsächlich das auch mit den internen Machtkämpfen, die nach wie vor, wenn auch nicht so in der Öffentlichkeit, aber hinter den Kulissen gewaltig brodeln. Also die Horner-Affäre, dann der Machtkampf zwischen der thailändischen und der österreichischen Seite. Den Helmut Marko wollten sie ja zweimal schon entsorgen. Man sollte nicht vergessen, der Perez ist genauso wie der Ricciardo, der im Übrigen ja auch. Das sind zwei Fahrer, die der Christian Horner mehr oder weniger ins Spiel gebracht hat und der seine Hand da schützend drauf hält. Ich glaube, der Dr. Helmut Marko, wir kennen ihn alle, Stefan, seit vielen Jahren, der ist sehr schnell tatsächlich Daumen hoch, Daumen runter. Wenn der allein das Sagen hätte, bin ich sicher, würde der Perez jetzt nicht mehr in dem Auto sitzen und auch Ricciardo nicht mehr. Also man versucht da gerade so einen Burgfrieden, glaube ich, hinter den Kulissen zu halten, indem man jetzt sagt, okay, Horner, dann lassen wir jetzt den Perez halt bis Ende des Jahres noch fahren und den Ricciardo auch. Es ist völlig Red Bull untypisch, Stefan hat es ja gerade beschrieben. Und es hilft auch dem Team überhaupt nicht beim Kampf um die Konstrukteurs-WM, denn die Dominanz der vergangenen Saison ist längst passé. Und die Titelverteidigung, die man anstrebt in der Konstrukteurs-WM, erklären, dass man ob des eklatanten Leistungseinbruchs von Perez jetzt seit Monaten, seit Beginn der Europatour eigentlich, trotzdem ihn weiterhält mit dem großen Risiko, die Konstrukteurs-WM, die hoch dotiert ist, bei dem es um vielen Millionen Dollar geht, Preisgeldausschüttung, warum er trotzdem mit dem weitermacht. Da ist hinter den Kulissen irgendwas, was wir in der Form nicht wissen, was wir in der Form nicht sehen. Aber es ist alles andere als eine glasklare und nachvollziehbare Entscheidung, was da passiert ist.
Wir rätseln weiter, auch in der Sommerpause der Formel 1, werden aber trotzdem weiterhin Themen finden. Danke, The Voice, danke, Stefan Edel. Kurze Pause in der Big Show 672.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 672. Jetzt gehen wir nach Paris und ich freue mich sehr, nach längerer Zeit mal wieder mit Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung zu plaudern. Grüß dich, Saskia.
Hallo.
Saskia, wenn ich in Hamburg kurz entschlossen mir denke, ich möchte mal schnell 2,5 Kilometer schwimmen, was ich mir öfter kurz entschlossen überlege, würdest du mir als Wahlhamburgerin zuraten, in die Alster zu hupfen und einfach mal 2,5 Kilometer zu schwimmen? Oder hättest du da gesundheitliche Bedenken?
Also im Sommer gibt es schon Leute, die sich da ein Boot ausleihen und wenn es zu heiß ist, auch mal in die Alster zu.
Okay.
Ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, ob die Stadt es offiziell empfiehlt, aber es kommt vor und mir ist auch nicht bekannt, dass dadurch irgendwelche großen Seuchen ausgebrochen sind bisher.
Wie hast du dieses Drama um den Triathlon, und darauf zielt natürlich die Frage hin ab, um die Sauberkeit der Seen, die vor den Olympischen Spielen noch so gelobt wurde? Ich weiß nicht, inwieweit die Eröffnungsfeier die Sauberkeit der Seen belastet hat, aber wie anstrengend, wie sehr stand es auf der Kippe, diesen Triathlon zum Duathlon werden zu lassen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, für mich war so ein bisschen der Knackpunkt, dass man es überhaupt in Erwägung gezogen hat, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ja. Also es gibt ja diesen Unterschied, die Freiwasserschwimmer sollen ja auch in der Seine antreten. Und bei den Freiwasserschwimmern hat man gesagt, okay, wenn jetzt die Werte irgendwie nicht stimmen, haben wir eine Ausweichstrecke für euch. Und das ist dann bei den Ruderern. Mhm. Das ist so 30 Kilometer außerhalb von Paris. Das ist natürlich eine ganz andere Kulisse, ist aber auch eine super Kulisse. Also da strömen auch Leute zuhauf hin. Ich war da zuletzt schon beim Kanuslalom, das ist gleich nebenan. Genau, aber es ist natürlich was anderes als jetzt vom Eiffelturm, ja, neben der Champs-Élysées unterwegs zu sein. Genau. Und bei den Triathleten hat man halt gesagt, nee, diese Option machen wir nicht, sondern sollte die Seine nicht schwimmbar sein, dann wird ein Duathlon daraus. Und ja, das ist natürlich eine ziemlich harte Entscheidung, ne? Also das sind ja Triathleten und keine Duathleten und die betreiben ihren Sport nicht ohne Grund mit drei Sportarten. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Besonderheit, würde ich mal sagen.
Also ich habe mir das Rennen der Männer ab Radkilometer 15, glaube ich, angeschaut und da war da dann eine Spitzengruppe von, ich glaube, 30 Leuten, die zum Laufen gekommen sind. Dann hat sich's relativ schnell aufgegliedert. Ich fand die Stimmung, ich habe keine Vergleichswerte, aber ich fand die Stimmung fantastisch. Ja, sie sind dort um Ecken herumgefahren, die jeder Paris-Besucher wahrscheinlich auch kennt. Hat sich am Ende des Tages, hat es sich gelohnt, das Warten, die Verschiebung?
Ja, also klar, die Kulisse ist schon einmalig. Die Stimmung war auch super und die war auch bei den Frauen ganz früh. Die sind ja um 8 schon gestartet. Ja. War die auch schon, da haben wir uns auch gewundert, als wir dann hier zur Arena gegangen sind, wie viele Leute da schon an den Absperrungen standen, wo dann später nur Rad gefahren wurde und gelaufen wurde. Also die mussten ja dann irgendwie tatsächlich noch anderthalb Stunden länger ausharren. Genau, aber ja, also das ist ja die große Frage, ne? Also dieses, wie viel Risiko gehst du ein? Also nimmst du dieses Risiko in Kauf, dass du einen Duathlon draus machst, dafür, dass du halt eine höhere Chance hast, dieses Event vor so einer Kulisse aufzutragen? So, das ist ja so ein bisschen die Frage. Und das war auch die Frage, die dann dem Bundestrainer der Triathleten gestellt wurde. Und selbst er war nicht ganz entschieden, was er darauf antworten soll. Also am Ende war so ein bisschen die Quintessenz, die Sportler fand's toll, irgendwie da anzutreten. Die fanden die Stimmung super, ne? Dieses Thema Wasserqualität schieben die, glaube ich, echt so ein bisschen vor sich weg. Das kam jetzt in den Antworten nicht heraus, dass man sich da großartig drüber Gedanken gemacht hat. Ich glaube, das ist auch hinderlich, ehrlich gesagt, als Sportler. Weil du musst ja deine Leistung bringen. Du hast eh schon so viel Zeit, irgendwie dir negative Gedanken zu machen und versuchst das natürlich alles wegzuschieben. Ne? Also im Zweifel vertrauen die darauf, was ihnen gesagt wird. Und ja, es gab aber auch einen deutschen Athleten, der gesagt hat, dass ihm jetzt auch einfach dieses frühe Aufstehen am Dienstag früh. Das Rennen wurde ja erst 4 Stunden vor dem Start abgesagt. Also die sind um 4 am Dienstag aufgestanden und haben dann erfahren, dass sie nicht starten. Das heißt, da fehlt ihm dann noch einfach ein Stück weit Schlaf, das er halt jetzt noch gemerkt hat. Aber er sagt halt selber auch, okay, das sind Bedingungen, die für alle gleich sind. Ne? Aber wenn man so will, kann man auch sagen, es ist halt vielleicht die 4. Disziplin hier gewesen, mit dieser Verschiebung auch klarzukommen.
Okay, jetzt hat es bei den Frauen der deutsche Medaillenkandidatinnen gegeben. Laura Linnemann ist dann 8. geworden, sie ist gestürzt. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen für euch? Habt ihr dann die Chance, mit den Athleten und Athletinnen, also mit den Nationalen zu sprechen, auch mit den Internationalen? Hast du mit Laura Linnemann plaudern können?
Ja, also es war natürlich ein Riesenandrang heute, beim Triathlon, ehrlich gesagt.
Endlich, ja.
Ja, ja, Also das war auf jeden Fall bisher die größte deutsche Mixzone, also ja, der größte Andrang, was das angeht, aber auch international. Es war eigentlich viel zu voll, ehrlich gesagt. Es war schwer, da hinzukommen, aber klar, also man kann dann schon mit denen reden, auf jeden Fall. Ich meine, dafür sind wir auch hier, ehrlich gesagt. Sonst kann man das auch einfach von zu Hause machen und vom Fernseher aus berichten. Da sieht man eh meistens mehr, muss man sagen. Und man wird nicht nass, wenn man auf so einer Tribüne sitzt, die kein Dach hat.
Ja, Saskia und ich nehmen Mittwochnachmittag auf. Ich kriege gerade über Twitter die Mitteilung Rain in Paris. Und das heißt, dass an den Outside Courts Tennis gar nicht gespielt werden kann im Moment. Ich erinnere mich noch gut an deine Schilderungen, Saskia. Ich meine, es wäre in Tokio gewesen, wo du beim Bogenschießen warst. Und du mir diese Szenerie beschrieben hast, 50 Meter Entfernung zwischen der Schützin oder dem Schützen und der Zielscheibe und dass das durchaus faszinierend gewesen wäre. Was hat denn bei diesen Olympischen Spielen, gab schon irgendetwas, wo du gesagt hast, okay, ein bisschen wow ist das schon?
Das ist echt eine gute Frage, weil Bogenschießen damals, weiß ich noch, das lebte ja auch von der leeren, also meine Faszination damals, das war so ein ganz prägender Moment, weil du hattest ein leeres Stadion, du hast im Prinzip das Zischen dieses Pfeils gehört, wenn er da aus dem Bogen geflogen ist. Und ja, dann die Sportlerin alleine da unten, niemand, ja, wenig Menschen einfach drumherum und die Scheibe dann 50 Meter Entfernung. Das stand natürlich für diese Corona-Spiele, ne? Für was man nicht gut finden kann, auf keinen Fall. Aber das grenzt es natürlich so ein bisschen ab von allem, wie man vorher Olympische Spiele wahrgenommen hat. Und hier ist es natürlich das totale Kontrastprogramm. Hier, wenn du beim Beachvolleyball bist, habe ich auch manchmal das Gefühl, die Leute gucken natürlich auch einfach einen Großteil der Spiele einfach sich den Eiffelturm an, weil du ihn halt einfach an der Kulisse hast. Ne? Ja. Und jetzt, also so, manchmal ist der Sport halt eher neben Kulisse, was ja die Veranstaltungsorte angeht. Das meine ich jetzt gar nicht unbedingt negativ, aber es ist einfach der Eindruck, der mir so ein bisschen jetzt hier bisher geblieben ist.
Du hast mir vorhin gerade gesagt, du bist auf dem Weg zum Judo. Wie funktioniert hier, habt ihr einen Shuttle oder musst du Public Transport nehmen? Wie weit sind denn die Wettkampfstätten? Also ein paar kann ich ja lokalisieren ungefähr und sage, aha, von dort Eiffelturm, Roland Garros ist jetzt nicht so weit entfernt zum Beispiel. Aber wie sieht es denn logistisch aus?
Ja, es ist beschwerlich, ehrlich gesagt. Am Anfang war ich noch positiv angetan. Ja, wir haben hier natürlich wieder erstmals eigentlich, muss ich sagen, ich war ja dann auch in Peking zwischendurch noch bei den Winterspielen, wo wir natürlich auch in so einer Corona-Blase unterwegs waren und eigentlich nur vom Hotel in den Shuttle-Bus zur Wettkampfstätte waren und mit keinem anderen Menschen, der dort lebte, in Kontakt gekommen sind. Das ist hier natürlich ganz anders. Also du kannst dich frei bewegen. Du kannst natürlich auch Atmosphäre aufsaugen. Also du hast dann auch Fans in der Bahn sitzen, logischerweise. Das hat auf jeden Fall, also das ist ja auch so das olympische Gefühl, oder? Dass man, ja, dass solche Spiele auch begleiten sollten. Aber ja, es macht nicht immer alles einfacher, ehrlich gesagt. Die Frage ist halt so ein bisschen, du kannst natürlich in Paris jetzt auch, es gibt so eine Olympic Lane teilweise, wo halt dann nur die Medienbusse oder diese offiziellen Olympiabusse langfahren dürfen. Aber Paris ist halt Paris. Es hat halt keine riesen Straßen, ne? Also die gibt's jetzt auch nicht überall und teilweise stehst du halt dann mit so einem Bus dann im Stau, weil es halt diese Lane, ne? Also du kannst, wenn du nur eine zweispurige Straße hast, dann kannst du ja auch keine Olympic Lane da reinbauen. Ja, also es gibt teilweise Shuttle, aber es ist auch teilweise echt beschwerlich.
Ist denn die deutsche Phalanx der Fans, ist die überwältigend oder gleicht sich das mit den Niederländern aus? Ist immer sportabhängig wahrscheinlich. Wo habe ich Deutschland Hockey gegen die Niederlande gesehen? Da dachte ich, 3/4 des Stadions, das war bei den Frauen wohlgemerkt, 3/4 des Stadions wären orange gewesen. Irgendeine Fangemeinschaft, die besonders beeindruckende Lieder mitgebracht hat. Sagen wir es vielleicht mal so.
Gute Frage. Klar, die Franzosen singen unentwegt die Marseillaise.
Ja, okay, gut.
Das logischerweise, ne? Ja, sonst ehrlich gesagt ist mir das noch nicht so begegnet. Also klar, du hast Fans aus aller Welt vor Ort. Gestern war ich kurz beim Schwimmen, da wurde ja auch ein Ire Olympiasieger, der auch seine Fans im Gepäck hatte.
800 Meter, ich hab's gesehen, ja.
Ja, genau. Ja. Genau, und habe Australier gesehen und so. Also ja, also man merkt hier schon auf jeden Fall diese Lust am Sport. die ganz viele Leute natürlich mitbringen. Ich meine, sonst kommst du ja auch nicht hierher und leistest dir die Tickets.
Also gestern, ein Deutscher hat sich fürs Finale über 100 Meter Freistil qualifiziert, aber in der ARD wurde mir verkauft, dass die 4x200 Meter Staffel Deutschlands sehr wohl Medaillenchancen, sagen wir mal kleine Medaillenchancen hätten. Sie sind dann, wenn ich es richtig gesehen habe, Fünfte geworden. Und was mir aufgefallen ist, Saskia, also in meiner Wahrnehmung, die Zuschauer sind verdammt weit weg vom Becken. Ist das auch die Wahrnehmung, wenn man in der Halle drinnen ist?
Nee, kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Also, okay. Nee, es ist mir jetzt nicht als Eindruck in Erinnerung geblieben.
Es gibt ja diesen jungen, Marchand heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, ja. Vornamen habe ich vergessen. Der Franzose ist das, trägt er die Schwimmwettbewerbe. Mehr oder minder, für die Franzosen zumindest.
Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich war gestern nur mal da als Beobachterin.
Okay.
Aber ja, der Zuspruch, den er erfährt und die Stimmung, die da aufkam, das ist natürlich sensationell. Die rufen dann ja auch Leo, 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 Leo ist ein Vorname.
Ja, okay, da ahnt es fast.
Genau. Ja, genau. Und ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, wie sichtbar anders er schwimmt. Also man sieht es sofort, wer er ist, wenn du im Becken 8 Leute hast und einen siehst, der so schwimmt wie er, dann ist es er und kein anderer. Also das ist schon, ich war echt überrascht, weil ich habe ihn ja jetzt auch das erste Mal live gesehen. Ja, er hat einfach so eine ganz eigene Technik, wie er sich durchs Wasser bewegt und damit offensichtlich sehr viel richtig macht. Ja.
Liebe Freunde, wenn ihr in näherer Zukunft jemanden im Münchner Olympiabad schwimmen seht, der auch anders schwimmt als die anderen, nur viel langsamer, das bin dann ich. So, Saskia, du hast du warst beim Wildwasser, du warst beim Rudern, du warst beim Schwimmen, Triathlon, aber die olympische Kernsportart, das haben wir eine von drei. Ich finde, Turnen gehört mittlerweile auch dazu, macht großen Spaß. Das Turnen an, was heißt mittlerweile, gehört auch dazu, Schwimmen natürlich. Aber du wirst ja auch hauptsächlich wegen der Leichtathletik in der kommenden Woche beschäftigt sein. Heißt das dann, dass du die Leichtathleten 24/7 betreust oder hast du nächste Woche auch noch Zeit und Muße, die irgendwelche oder auch den Auftrag aus der Redaktion, andere Sportarten zu covern?
Also Muße immer.
Muße immer, okay.
Zeit schwierig. Ja, nein, also der Fokus liegt dann tatsächlich auf der Leichtathletik und ja, ich wusste nicht, was da noch dazwischen passt, aber ich werde die Augen offen halten.
Ja, ja. So, wir werden versuchen, dich wieder zu erreichen. Ich weiß, die Zeit ist knapp. Saskia Leite auf dem Weg zum Judo. Schön, dass wir mal wieder ein paar Minuten mit dir gehabt haben, Saskia. Kurze Pause in der Big Show 662.
Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
Eins. Die Big Show 672. Jetzt wird's rot-weiß-rot und das stimmt mich ein kleines bisschen traurig, lieber Lukas Zara. Oder gilt für unsere Sportler und Sportlerinnen tatsächlich, dabei sein ist einfach alles. Ich glaube, im Judo haben wir vor wenigen Sekunden, wir wohlgemerkt, den Einzug in ein Finale verpasst.
Das gegen eine deutsche Kämpferin,
ja.
tut dem Sportfan etwas mehr weh als der Sportlerin selbst. Wahrscheinlich sind die auch gut befreundet. Ich weiß das gar nicht. Bei der Michaela Polares, um die geht's. Umso bitterer, weil einen Tag davor schon Lulu Piovesana auch im Kampf um Bronze dann unterlegen ist. Es dauert noch ein bisschen. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit mit der ersten Medaille bei diesen Spielen.
Ja, Fräulein Polares, ich habe es gehört bei Ö3 auf der Rückfahrt nach München. Sie hat gesagt, sie geht auf Gold. Ich meine, ich mag dieses Selbstvertrauen, das wir haben, aber wo können wir wenigstens mal eine Bronze abstauben, Lukas? Was sind die nächsten guten Aussichten?
Naja, das Gute ist, hinten raus haben wir wirklich heiße Eisen. Die Alexandri-Schwestern sind im Synchronschwimmen Weltmeisterinnen, die sind wirklich Favoritinnen auf Gold im Synchronschwimmen. Das Problem ist, das passiert erst am letzten Wochenende, in den letzten Tagen hier bei den Spielen in Paris. Genauso der Sportkletterer Jakob Schubert, der Tiroler, ist dann erst dran. Im Klettern, wo es eine Formatumstellung gegeben hat, dieses Speedklettern ist jetzt nicht mehr dabei bei dieser Kombination. Das kommt Jakob Schubert gelegen und entgegen. Der ist im Lead extrem gut. Und ja, da wird's wahrscheinlich ja Medaillen geben. Und dann gibt es halt ja Außenseiterchancen. Naja, zum Mitfavoritenkreis zählen dann schon Speerwurf, Victoria Hudson, Diskuswurf, Lukas Heidinger in der Leichtathletik. Ja, und dann vielleicht noch im Kanu Felix Oschmautz, der Fahnenträger neben Polares, den würde ich auch nicht abschreiben. Der hat zwei Chancen hier auf eine Medaille. Erstmals im Kanu Cross auch, ja, eine neue Disziplin auch dabei. Also da kommen schon noch ein paar Chancen.
So, jetzt soll man natürlich nicht glauben, dass der Lukas und ich völlig überpatriotisierte Volltrotteln sind. Aber so 2,5 Minuten Österreich muss reichen. Lukas, du bist der Erste, den ich frage, weil ich mit niemandem drüber gesprochen habe, zumindest nicht on air. Aber du warst natürlich auch schon ein paar Tage vor dieser Eröffnungsfeier in Paris, du warst dann aber bei der Eröffnungsfeier, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Tribüne im strömenden Regen teilweise. Also sie ist danach sehr, sehr wohlwollend rezipiert worden, auch von mir. Ich habe mir wirklich die gesamten 4 Stunden angeschaut. Wie ist es euch jetzt ja wirklich so in dem Moment, wo das stattfindet, registriert man da, das ist was Besonderes? Wie ist es dir da gegangen?
Mhm, ja, das kriegt man schon mit. Man muss sich aber auch immer wieder quasi zwicken und daran erinnern, dass da links jetzt der Eiffelturm steht. Völlig irre, völlig surreal eigentlich diese Position, wo diese Tribüne war am Trocadero. Ja, irrsinnig schöne Szenerie. Wir sind dann ja, wie es gedämmert hat und wie wir komplett durchnässt waren, sind wir heimgegangen. Die Laptops sind, also auf den Tischen ist auch schon das Wasser gestanden. Dann haben wir irgendwann unsere Geräte in Sicherheit gebracht. Und dann sind wir recht lange, so eine Stunde nach Hause gefahren und dann drehen wir den Fernseher auf und dann war ja noch immer, war ja noch immer was. Dann kam Celine Dion, die haben wir nicht mehr live gesehen, ja, aber dann haben wir es am Fernsehen fertig geschaut und so haben das einige gemacht. So dann, wo es richtig cool war, wo dann die Lichtershow am Eiffelturm war, wo Rafa Nadal die Flamme übernommen hat und so weiter. Da waren wir dann schon weg, aber hat schön ausgeschaut auf den Bildern, ja. Und ja, irgendwie, ja, cool, dieser Mix, gell, aus Nationeneinlauf quasi, auf den Booten und dann mal wieder Show-Einlage dazwischen, das war mal was Neues und generell natürlich ganz neu, diese Szenerie, war ganz großräumig abgesperrt, wir waren natürlich schon stundenlang davor, haben wir jetzt aufgemacht, auf diesen Platz. Und es sind wirklich da alle nass geworden, bis auf, ich glaube, 3 Reihen auf der Ehrentribüne. Macron und Bach ganz vorne im Zentrum. Ja. Wir haben ein Fernglas dabei gehabt, ob der Kanzler Nehammer auch oben gesessen ist. Wir haben ihn dann nicht gefunden. Aber man hat ja dann zum Beispiel Fotos gesehen, wie Gianni Infantino mit so einem Plastikponcho komplett durchnässt war. Ja, also da hat es so gut wie alle getroffen, alle sind nass geworden. Ja, schade, weil jetzt ist es, das kann ich dir sagen, unerträglich heiß in Paris und Pech gehabt mit dem Wetter. Aber sonst war das eine super Show.
Aber das ist übrigens das Tröstliche, dass Gianni Infantino die gleich beschissenen Plastikponchos bekommt, wie wenn du in Kitzbühel beim Tennisturnier bist. Ja. Das ist immerhin ein kleiner Trost. Ja. Und dass Emmanuel Macron, den ich, also ich sage, wie es ist, ich finde den Macron im Grunde genommen nicht verkehrt, aber dem muss es, glaube ich, sehr schwer gefallen sein, dass er wirklich nur diesen einen Satz hat sagen dürfen, weil er ein großes Mitteilungsbedürfnis hat. Er erklärt die Olympischen Spiele für eröffnet. Wie ist denn, also ich habe das nicht ganz verstanden mit dem olympischen Feuer. Wenn du in der Nähe, es ist ja, glaube ich, in der Nähe des Louvre, wenn ich es richtig gesehen habe, oder sieht man das, ist das ein Ballon, der immer dort hängt, oder wie ist das olympische Feuer?
Ich war noch nicht dort. Ich habe es einmal aus der Ferne aus dem Zug gesehen. Es ist so, dass das ist eine LED-Konstruktion und mit Dampf auch, der beleuchtet wird, schaut das dann nach Feuer aus. Von dem Energieunternehmen, EDF, oder? Kann das sein? Dieser staatliche französische Energieversorger hat sich das überlegt, diese Konstruktion, ja, oder produziert. Ja, und daneben dürfte auf diesem Platz so ein kleiner Schrein sein, wo wirklich eine kleine echte Flamme noch brennt. Ja, also das echte olympische Feuer, das haben sie sich dann nicht getraut auszulöschen, ja, dass in Griechenland aus den Sonnenstrahlen, aus den gefangenen Sonnenstrahlen entflammt wurde und dann getragen wurde. Ja, ja, das gibt's auch. Aber diese Show, ja, dieser Heißluftballon, das ausschaut wie Heißluftballon, so wie ich das verstanden habe, das hebt sich immer in den Abendstunden. Ja, da gibt's eine Zeremonie, du musst da sogar Tickets reservieren, dass du da hinkommst. Sind zwar gratis, aber du musst dich registrieren davor, dass du auf diesem Platz sein kannst. Und jedes Mal, wenn dieser Heißluftballon dann halt in die Höhe geht am Abend, da ist dann doch mehr los. Und dann untertags ist der wieder gedimmt, also da ist er am Boden und lodert am Boden dahin. Da schaut er natürlich nicht so schön aus, aber genau, so funktioniert das hier.
Jetzt ist der Lukas ist jetzt in der fantastischen Position, in der wir Österreicher normalerweise bei Fußballweltmeisterschaften sind, denn wir haben keine Aktien normalerweise bei irgendwas und können uns deshalb wirklich auf die großen Wettbewerbe, die großen Sportler und Sportlerinnen konzentrieren. Mhm. Wer hat dich denn bis jetzt so richtig beeindruckt, Lukas? Und das kann gerne ein Schwimmer sein, der es gerade mal über die 100 Meter Freistil geschafft hat, ohne abzusaufen.
Mhm. Ist eine fade Antwort, aber ich war gestern tatsächlich bei der Simone Biles und habe dieses Team Gold der Amerikanerinnen gesehen. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, was die macht, weil auf dem Boden haben 23 Profis eine wunderschöne Vorstellung gezeigt. Und dann kommt Simone Biles ganz am Schluss, schön choreografiert auch, dass sie ganz am Schluss, wo alle fertig waren, nochmal drankommt. Und dann hupft die ist 1,42 groß und sie springt einfach so mit freiem Auge erkennbar von ganz oben von den Presseplätzen in der letzten Reihe noch erkennbar, dass die so viel höher springen kann auf dem Boden. Das ist unfassbar. Ich verstehe nicht, wie das gehen kann. Aber jetzt, dadurch, dass sie das kann, kann sie eben auch Tricks, die andere nicht können und die vielleicht zwei Männer jemals jetzt nachgeturnt haben oder nachprobiert haben, versucht haben in einem Wettkampf. Deswegen hat sie 5 neue Elemente erfunden, die ihren Namen tragen. Ich habe es ein bisschen besser verstanden jetzt. Und du musst entschuldigen, ich habe auch ihre Netflix-Dokumentation vor der Abfahrt nach Paris noch geschaut und jetzt bin ich sowieso Simone Biles-Fan. Bei mir geht das anscheinend relativ schnell. Ja.
Na, ich fand es auch spannend, wer dann alles auch im Publikum gesessen ist. Ja? Serena war dort und Billie Jean. Na, irgendjemand habe ich noch gesehen, weil ich mir dachte, wow. Also Snoop Dogg ist sowieso überall, also der ist irgendwie überall. Aber genau diese Wahrnehmung, die du hattest, hatte ich auch, ich habe es nur am Laptop gesehen, bei der Sportschau.de und denke mir, das gibt's doch nicht. Wie hoch die springt, auch bei den, auch beim Sprung übers Pferd, auch manche Chinesinnen komplett flach gesprungen und wie die sich raushaut, wo sie dieses Momentum herbekommt, völlig gigantisch, abgefahren.
Und weil du die VIPs erwähnst, ich bin dann los, relativ früh abgehaut von dort. Und dann plötzlich hat die Polizei den Gehweg gesperrt und ist Spalier gestanden, damit die VIPs ganz schnell zu ihren Taxis kommen. Da hat man also nicht vorbeigehen dürfen. Das war sehr nett. Ich habe versucht, dann VIPs zu erkennen, aber vielleicht lese ich zu selten die richtigen einschlägigen Zeitungen. Aber vielleicht war es auch einfach nur die französische Prominenz, die ich da... Ja, ich habe jetzt auch erwartet, dass dann irgendwelche Weltstars vorbeischauen. Ich habe sie nicht erkannt. Aber immerhin, die Linse One habe ich getroffen, beim Flughafen, gleich bei der Ankunft in Paris, ist sie neben mir gestanden und hat auch auf ihren Koffer gewartet. Da habe ich mir gedacht, das geht gut los. Im Vergleich zu den letzten Spielen, wo ich in Peking war, wo sie mir...
Wo du in Quarantäne warst, oder?
Nein. Ja, genau, wo sie mir das Stabal in die Nase gefahren haben. Na, das war ein schöner Kontrast und ja, macht ein bisschen mehr Spaß dann so.
Bist du aber dann jemand, der Lindsay Vonn sofort offensiv anspricht und sagst, Lindsay, servus, weil ihr habt ein Interview geführt vor gar nicht allzu langer Zeit.
Ja, natürlich habe ich mich getraut. Dann zuerst einmal wollte ich sicher gehen, dass sie wirklich sie ist, weil sie hat auf ihr Handy geschaut, hat immer nur runtergeschaut, war gar nicht so leicht, sie zu erkennen. Und dann habe ich mir gedacht, na komm jetzt, überwinde dich. Und dann habe ich tatsächlich sogar ein Selfie gemacht. Ich glaube, zum ersten Mal, seitdem ich Journalist bin überhaupt, glaube ich. Und dann nach dem Selfie habe ich ihr gesagt, hey, du weißt das wahrscheinlich nicht mehr, aber wir haben einmal ein Interview geführt. Danke, das hat mir damals sehr geholfen. Es war sehr cool. Und ja, sie waren natürlich da, um die Bewerbung oder die offizielle Verleihung der Winterspiele 2034 nach Salt Lake City abzuholen quasi. Da war sie dabei und deswegen war sie auch in Paris und ist generell ja, glaube ich, ganz gut in der Sportwelt vernetzt.
Ja, schon fast ein bisschen nervig, aber okay, das ist was anderes. Lukas, I let you go on this one, weil ich weiß, dass das das eigentliche große bestimmende Thema in Paris dieser Tage ist. Es ist die Lex Hirscher, wie ich sie nenne, dass nämlich aus, wie aus dem Nichts der internationale Skiverband beschlossen hat, dass Wildcards vergeben werden an Leute, die den Gesamtweltcup gewonnen haben, die Weltmeister geworden sind oder sonst irgendwo mal gerade einen Berg runterfahren konnten, wo mehr als drei Leute zugeschaut haben. Das ist natürlich auf Marcel Hirscher gemünzt. Hilft das auch was Lukas Braten oder ist der Braten ohnehin noch so gut in den FIS-Rankings, dass er davon, dass es ihm relativ wurscht ist?
Jesus, da erwischt mich auf dem falschen Fuß. Ist diese Regel ist doch für, ist das jetzt auch für Weltcupsieger schon?
Ich glaube, es muss, ich bin mir nicht sicher.
Oder Kugelgewinner ist ja der Braten. Ich glaube, dann reicht's auch, ja. Sollte passen. Das Schönste fand ich nur, Headline, jetzt habe ich sogar, ich habe schnell gegoogelt und der Standard ist witzigerweise auf Platz 1. Marcel Hirscher zur Wildcard, Doppelpunkt, eine gute Idee. Ja, das glaube ich ihm sofort, dass er das eine gute Idee findet. Ja.
Ich glaube, da hat der Standard einen Fehler gemacht, weil das, was Hirscher wirklich gut gesagt hat, war meine gute Idee. Der hat angerufen beim Elias und hat gesagt, Johann, ich fahre zwar nicht deinen Ski, aber komm, das machen wir gerne.
Herrlich.
Lukas, ich habe die Saskia vorhin auch gefragt, die wird die kommende Woche hauptsächlich mit der Leichtathletik beschäftigt sein. Hast du auch wirklich so einen fixen Platz oder bist du ein Boomer der Streuner? Wer sich erinnern kann, früher eine wunderbare Serie, als ich noch klein und ein Kind war.
Super, ich hoffe, ich sehe die Saskia im Leichtathletikstadion. Ja.
Kennt ihr euch?
Ich kenne sie seit Peking, da habe ich sie aber nur mit Maske gesehen. Also ja. Ja, ich streune ein bisschen herum, bin jetzt beim Judo, geht nachher zum Schwimmen. Ich nehme alles mit, was irgendwie geht. Es sind ja meine ersten Spiele. Ich bin noch jung, und noch ganz aufgeregt und, nehme mir aber dann doch auch heraus zu so lustigen Sachen wie der Simone Biles zu gehen oder heute Abend ja auch Léon Marchand, den will ich auch einmal sehen, wenn er vor den Franzosen um eine Medaille schwingt, ja.
Pass auf, jetzt gebe ich dir noch die Top-Info mit. Schau dich gut um, denn Saskia Leite müsste jeden Moment bei dir beim Judo um die Ecke kommen.
Ah, sehr gut, okay, ja. Passt. Ja,
Big Show 672, das war der Lukas Zara vom Standard.at in Paris. Kommende Woche werden wir probieren, den Lukas wieder zu erreichen. Danke dir, kurze Pause in der Big Show 672.
Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
Dankeschön.
In der Big Show 672 geht es weiter mit one of our favorites, mit Tobias Dreef. Servus, Tobias.
Hallo, servus.
Boxen ist natürlich das Thema, das wir mit dir durchgehen wollen bei Olympia. Es ist ja nicht mehr alles so Oper erzählt vom Krieg, wie es früher war, mit Muhammad Ali, mit Teofilo Kubias, dem großen Kubaner. Aber wie ist es denn? Welches Standing hat Boxen im Moment bei den Olympischen Spielen? Weil es wird da, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie nach Regeln des IOC geboxt. Klär uns bitte ein kleines bisschen auf, Tobias.
Ja, Stichwort Korruption. Überraschenderweise im Boxen häufiger ja das Problem gewesen, über Jahre mit sehr eigenwilligen Urteilen und so weiter, wo man nicht genau wusste, was ist jetzt eigentlich da genau passiert im Ring. Also ich habe ja Kämpfe, die, sagen wir es einfach mal, sehr deutlich verschoben gewesen sein mussten. Ja. Und der Weltverband AIBA hat ja sich umbenannt in IBA, um damit alle Probleme loszuwerden, was überraschenderweise nicht so ganz funktioniert hat. Und nun hat dann irgendwann das IOC gesagt, ist ja auch übrigens interessant, dass das IOC sagt, wenn ihr korrupt seid und so eigenartig, dann müssen wir euch da von der Liste der Sportarten streichen, um die wir uns zukünftig kümmern. Man hat dann versucht, das in irgendeiner Weise zu verändern, zu verbessern. Es ist marginal besser geworden an der einen oder anderen Stelle. In der Gesamtheit eben nicht. Immer noch ist man zu sehr abhängig von dubiosen Finanzströmen etc. pp. So, deswegen gibt es also in diesem Jahr immerhin noch Boxen oder bei dieser Olympiade in diesem Zeitraum immerhin noch Boxen. Aber 28 LA wird ja aller Voraussicht nach nicht mehr mit dabei sein. Jetzt bleibt die Hoffnung, dass es doch noch irgendwie eine Wende gibt, dass sich doch noch die guten Menschen im Boxen, die es auch gibt, dann nochmal durchsetzen können und man dann hinbekommt, weiterhin auch im Olympiaprogramm eine Rolle zu spielen, weil ansonsten ist es natürlich schon für die gesamte Sportart eine große, schlimme Sache. Und das sage ich nicht nur als Boxfan, natürlich ist es da für mich besonders schlimm zu sehen, wenn die Sportart da nicht mehr dabei wäre, weil ich glaube, dass es natürlich auch unheimlich viel macht mit der Basis, die dann nicht mehr vorhanden wäre oder dann langsam noch mehr wegbricht etc. Aber geht ja auch um andere Sportarten. Also auch Ringen ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingssportart, aber halt eine der alten Sportarten, die einfach Olympia ausmachen. Und jetzt zu sagen, streichen wir auch, weil möglicherweise interessiert es zu wenig Leute, finde ich sehr, sehr schwer. Irgendwann streichen wir noch den Marathon, weil es zu lang ist. Also das ist halt irgendwie alles Quatsch. Ich finde, das muss Sportarten geben, die einfach dazugehören, weil sie immer dabei waren und einfach mitbestimmt haben dieser Spiele und eben auch von der Urform her kommen, deswegen eine Berechtigung haben. Und ja, muss man eben schauen, dass man vielleicht andere Sportarten, nicht ganz so viele neue Sportarten, die man nicht versteht, dazu erfindet. Wie auch immer, das kann man ja entscheiden, wie man will, aber ich plädiere dafür, die guten alten Sportarten auf jeden Fall dabei zu belassen, aber natürlich auch dem Boxverband ordentlich auf die Finger zu schauen und weiterhin zu versuchen, die eigenartigen Dinge, die da immer wieder passieren, absolut zu unterbinden. Dafür ist es halt ein Sport, der zu gefährlich ist, auch für die Kämpfer. Und da sollte man mit der Gesundheit der Sportler und allen anderen Dingen eben nicht spielen.
Also das wäre genau mein Argument gewesen. Für mich ist Boxen eine Kernsportart, eine olympische, das Amateurboxen. Auch wenn ich natürlich von Profikämpfen ohne den Kopfschutz geprägt bin, was heißt geprägt, aber das hat mich natürlich mehr interessiert damals, Muhammad Ali in den 70er Jahren, Leon Spinks, danach Marvin Hagler. Aber für mich ist Boxen absolut eine olympische Kernsportart, Tobias.
Da bin ich absolut deiner Meinung. Und man hat ja versucht irgendwie, und das ist eben das Eigenartige, dass eben Menschen versucht haben, die Sportart zu verbessern, aber irgendwie nicht verstanden haben, um was es eigentlich geht. Also du hast gerade den Kopfschutz angesprochen. Mittlerweile hat man ihn ja auch bei den Amateurboxern nicht mehr. Die Frauen müssen ihn noch tragen, die Männer nicht mehr. Man hat versucht, das so ein bisschen zu professionalisieren, was im Grunde Quatsch ist, weil Amateurboxen, auch wenn es Amateurboxen hieß, war schon immer sehr, sehr professionell organisiert und im Zweifel sogar deutlich professioneller als das sogenannte Profiboxen. Aber jetzt hat man gesagt, wir wollen auch nicht mehr Amateur heißen, damit die Leute uns nicht für Amateure halten sozusagen oder für schlechte Ausüber unserer Sportart, Ausübende unserer Sportart und hat dann das Amateur ja gestrichen im Namen und deswegen heißt der Sport ja auch nicht mehr, auch wenn du genau wie ich immer auch noch geneigt bin, Amateurboxen zu sagen. Ja. Jetzt heißt es olympisches Boxen, wobei man dann ja auch nicht weiß, wie wir es in 4 Jahren dann nennen. Es ist ein Drama. Es ist auch jetzt wieder schwierig zu sehen, was da irgendwie, wie die Qualifikation genau ablief. Okay, das hat natürlich auch damit zu tun, dass der eine Verband sich nicht mehr kümmern durfte, der andere ein bisschen überfordert war. Es bleibt einfach ein Drama und jetzt haben wir eben noch die Situation, dass wir, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgst, in den sozialen Medien geht es ja auch um die Frage, dass eben verschiedene, also gerade bei den Damenwettbewerben eben Menschen antreten, die ja von sich selber behaupten oder man eben nicht ganz sicher ist, sind es eigentlich Frauen. Und die zum Beispiel auch bei der Weltmeisterschaft des Boxens disqualifiziert wurden, weil man gesagt hat, wer keine Frau ist, kann auch nicht im Frauenbereich starten. Aber jetzt sind sie ein Jahr später, dürfen sie aber bei Olympia starten. Das ist alles so undurchsichtig und keiner weiß genau, was eigentlich dahinter steckt. Und das macht die Sache halt für alle Beteiligten sehr, sehr schwer nachzuvollziehen.
Wir kommen gleich zu ein, zwei sportlichen Fragen, aber jetzt nur mal zu meinem Verständnis. Ich weiß ja von anderen Sportarten, lass es Paddle-Tennis sein, die wollen unbedingt olympisch werden. Warum? Weil sie dann in einen Fördertopf fallen des Bundes. Genau. Ja, so. Wie ist das beim Boxen? Gibt es, ich gehe davon aus, dass es einen deutschen Boxverband oder Boxerbund gibt, aber um wen kümmert sich der dann? Weil die meisten Boxer, in meinem Verständnis, wollen doch eigentlich Profiboxer werden.
Naja, nicht unbedingt. Also die goldenen Zeiten des Profiboxens in Deutschland sind ja jetzt auch gerade, sag ich mal, eher Bronze geworden und nicht mehr so richtig golden. Also von daher kann ich Profiboxen immer so ein bisschen das, wo man irgendwie hin will. Auf der anderen Seite macht es ja Sinn, eben auch ein bisschen zu schauen, ist das für mich überhaupt der richtige Karriereschritt? Und als Amateurboxer kann man mittlerweile auch einigermaßen Geld verdienen. Demzufolge ist die Ansage ja gar nicht so sehr, dass man das unbedingt machen muss. Und eine gute Amateurschule hat ja noch keinen geschadet, siehe Klitschko, Ali etc., um dann am Ende auch bei den Profis überhaupt durchstarten zu können. Aber die goldenen Zeiten sind ja auch ein bisschen vorbei. Und letztlich wäre es dann eben so, dass man sich als Amateursport damit abfinden müsste, wenn halt gute Boxer am Ende doch wieder gehen. Wenn ich aber, das Boxen macht es ja jetzt auch schwieriger, weil wir ja gewisse Gewichtsklassen gar nicht mehr haben bei den Olympischen Spielen. Und demzufolge einfach sagen, okay, als Leichtgewichtler kannst du dir jetzt überlegen, ob du ein paar Kilo zunimmst und dann ein oder zwei Gewichtsklassen höher startest, weil die Klasse, in der du eigentlich kämpfst und in der du Weltmeister bist, die gibt's bei Olympia gar nicht. Oder aber, ja, du wirst halt dann doch zu den Profis gehen und demzufolge schiebe ich sie ja sozusagen in den Sport, wo ich sie eigentlich nicht hinhaben will. Also ich glaube, das Amateurboxen, natürlich gibt es da auch die Fördertöpfe und natürlich hängt es dann immer an Medaillen. Gut, da ist bei uns zuletzt nicht viel ausgeschüttet worden, aber du brauchst natürlich auch keinen Olympiastützpunkt mehr, wenn du nicht mehr Olympiateilnehmer sein kannst. Und da werden natürlich schon die Talente überhaupt gefördert und es ist alles natürlich auch teuer in allen Sportarten, ja, wenn man gewisse Trainingsbedingungen braucht und so weiter und so weiter. Ja, und wenn das alles dann wegbricht, dann wird natürlich die Nachwuchssituation nicht unbedingt automatisch besser. Glaube ich, darf man vermuten. Und das wird dann das nächste blaue Auge, vielleicht aber auch der endgültige K.O. für den Sport sein. Und das ist natürlich eine Sache, die, ja, hoffe ich, dass sie nicht eintritt.
Zum Sportlichen. Wie sieht es, ich habe Nelvi Tiafak den Namen gelesen, ich würde ihn nicht erkennen, jetzt schon, wenn er in den Studios säße, weil er wäre die einzige Person außer mir, dann würde ich wissen, er ist es. Aber wie sieht es mit dem deutschen Boxen bei diesen Olympischen Spielen 2024 aus?
Schwierig, sage ich mal. Wir haben ja drei Starter gehabt, also es waren ja eigentlich nur zwei, einer ist dann noch nachgerückt, aber bevor man die Nachricht wirklich gelesen hatte, war er schon wieder ausgeschieden. Der Münchner Magomed Shachidov, leider hat das jetzt nicht so gut funktioniert. Maxi Klötzer, die einzige Frau, auch gleich in der ersten Runde raus. Nelvi Tiafak hat seinen ersten Kampf gewonnen gegen einen hoch eingeschätzten Gegner. Das war schon mal stark. Jetzt hat er noch einen Kampf am Freitag und dann wäre er sozusagen im Halbfinale, sollte er diesen Kampf gewinnen, der durchaus auch gewinnbar ist. Und dann hätten wir ja zumindest mal wieder eine Medaille in einem Gewichtslimit. Und jetzt kommen wir alten Säcke wieder so ein bisschen ins Spiel. 1972, ja, Peter Hussing, super Schwergewicht, Bronzemedaille. Zack, so, da sind wir dann wieder, ungefähr bei dem Ding. Wir hatten noch ein paar Jahre später Jürgen Fanghändel, damals DDR, auch super Schwergewicht, Bronze. Das sind die Top-Ausbeuten da. Und dann irgendwie 36 haben wir im super Schwergewicht, glaube ich, auch mal Goldmedaille geholt, aber das ist lange her. So. Dann hätten wir auf jeden Fall mal wieder eine Medaille und auch einen Sportler, der eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, Kamerun, Vorfahren etc. in Köln, netter Junge, toller Sportler, sympathischer Boxer und eben einer, der auch im Ring in der Lage ist, mit den Großen da mitzuhalten. Hat ja das, was man als Superschwergewicht damit unbedingt immer machen muss, auch vor diesen Spielen oder auch schon länger jetzt mal eingehalten, nämlich Diät gemacht, einige Kilo abgespeckt und seitdem läuft es halt deutlich besser, obwohl er ja über 92 Kilo im Grunde bewegen darf, wie er will. Aber nimmt also seinen Sport jetzt deutlich ernster und es entwickelt sich da eben was. Und um diesen Nelvi Tiafak, glaube ich, könnte sich auch wieder was entwickeln, einfach weil der Mann eine gewisse Begeisterung entfachen kann und man einfach sieht, da geht was voran in diesem Sport. Das schwerste Gewichtslimit, das hat einfach immer noch mal eine andere Ausstrahlung als die leichteren Klassen, ohne denen das jetzt absprechen zu wollen. Aber ich glaube, es wird klar, was ich meine. Und das wäre gerade in dieser schwierigen Zeit natürlich auch ein besonderes Zeichen, wenn das funktionieren kann oder könnte. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also sportlich hat er sich da wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Das wäre möglich, dass er da in die Medaillenränge kommt. Und da muss man halt schauen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Tableau, dann triffst du im Halbfinale direkt auf den Weltmeister und Olympiasieger Jalolov und das ist halt schon auch wieder so ein Doppelklitschko gefühlt. da muss man halt dann gucken, ob man den wirklich schlagen kann. Ja, das ist halt nicht ganz einfach, aber gut, dann wäre man zumindest dran an den großen Namen und in dem Medaillenbereich. Und dann wäre Boxen eben, zumindest aus deutscher Sicht, ja auch wieder ein bisschen mehr auf der Agenda und man könnte darum herum wieder ein bisschen was Neues stricken. Wie gesagt, interessant genug ist er. Ich glaube, ich habe den einen Abend dann noch, saß ich vor der ARD-Tagesthemen und da war sein Bericht angekündigt, aber dann ist, glaube ich, Joe Biden hat sich dann entschieden, zurückzutreten als Kanzler, als Kanzlerkandidat, als Präsidentschaftskandidat. Natürlich und hat dabei, ja so gemein ist das dann, auch den Beitrag von Nelvi Diafak in den Tagesthemen ausgekegelt. Ja, also was auch immer, warum auch immer das genau an dem Tag sein muss, der hätte ja auch einen Tag später sich dafür entscheiden können. Naja gut, wie auch immer. Also soll nur heißen, der findet halt Anklang und das ist ja auch, also Tagesthemen, Boxer haben wir ja zuletzt wahrscheinlich immer dann gehabt, wenn Menschen ins Gefängnis gekommen sind oder sowas in der Art, aber nicht ein rein sportlicher Beitrag. Und das zeigt ja, dass der Junge da einiges bewegen kann. Und ja, ich hoffe halt sehr, dass das klappt. Logischerweise drücke ich da die Daumen. Der Sportart selber, den Boxer natürlich auch. Und dann haben wir wieder ein paar Namen oder einen Namen, um den man eben was bauen kann. Ich gucke ja auch immer, dann schaue früher, ja, war nicht alles besser, aber da kannte ich eben auch die Namen der gesamten deutschen Boxstaffel, wo wir eben auch mal mit 8 oder 9 Sportlern gefahren sind. Und jetzt, gut, jetzt sind es nur 3 Namen, da ist nicht so schwer, sich die zu merken, aber es ist halt wirklich bitter. Das waren halt zwei Zeiten mit Ottke und Bott und Rainer Gies und wie sie alle hießen. Und Sven Ottke habe ich erwähnt, oder Andreas Zülow, der dann Gold geholt hat, Masken sowieso. Also alles so Namen, wo du gedacht hast, alles klar. Oder der kleine Sultan Lunka, der dann Weltmeister wurde 95, und der große Andreas Schmidas, da gibt es immer die Fotos in der Sportbild, wenn der kleine 1,30 Mann auf den Schultern von dem 2-Meter-Mann steht. Das war der so ein bisschen auch diesen Bürstenhaarschnitt wie Ivan Drago hatte. Also das waren halt irgendwie Typen, das waren andere Sorten, ja, und es ist schade, dass da jetzt so wenig im Boxsport gerade passiert, aber sagt man so schön, die Hoffnung, ne, stirbt zuletzt, und gerade im Boxring kann ja ein Schlag und man ist wieder dran, und so als Hoffnung, dass dieser eine Wirkungstreffer, um sich wieder zu kämpfen, am Freitag erfolgt, wenn eben hier Fack ins Halbfinale einzieht, und dann ist alles wieder gut. Also fast alles wieder gut. Oder alles fast.
Tobias, I let you go on this one, weil du gerade von Namen sprichst. Hat es jemals einen besseren Namen gegeben als Biko Botova Mungu, der für Österreich 1988 in Seoul geboxt hat, leider in der ersten Runde gleich gegen Riddick Bowe rangekommen ist. Also ich gehe mit Biko Botova Mungu, nur was den Namen anbelangt, und Boxen absolut all in.
Da hast du, glaube ich, einen relativ guten Punkt, ja. Hier würde ich unterstreichen, das ist natürlich auch übrigens ein super netter Kerl, ja. Der ist ja später auch Profi geworden, hat auch gegen Klitschko gekämpft und so. Also auch ein ganz lustiger Vertreter. Und ja, der hat, Riddick Bowe ist natürlich eine böse Auswahl, wenn man da hingeht und dann im Losverfahren auf ein gutes Los hofft und dann kann gleich den Zug. Und da machst du natürlich, kannst einen Klipper nach Hause fahren, so gefühlt. Aber hat er nicht gemacht, sondern hat es dann eben probiert und ist ja dann so ein bisschen gewachsen, noch der olympische Gedanke, zu sagen, na gut, okay, da hier ist nicht viel möglich, aber ich probiere es halt noch mal. Das hat er gemacht und allein dafür wird ihm natürlich der Respekt von uns Sportfans und Boxfans, dass das so gut geklappt hat. Wenn es am Ende ja nicht geklappt hat im Sinne, dass er da weitergekommen wäre, aber ja, das war also immerhin, da gab es noch auch Österreicher, die zu Olympischen Spielen mit Boxhandschuhen gefahren sind. Das gibt es jetzt auch nicht mehr.
Das weiß man nicht, was unsere wenigen Athleten im Gepäck haben. Vielleicht hat der oder die eine oder andere auch Boxhandschuhe dabei. Tobias, fantastisch wie immer. Ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 672.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
The Big Show 672 geht weiter in diesem wilden Parforce-Ritt durch die Olympischen Spiele. Und jetzt sind wir in Hamburg gelandet, wie in der letzten Woche auch, bei Björn Jensen Sporting. Guten Morgen, lieber Björn.
Moin, moin. Grüß dich.
Björn, wir haben gleichzeitig und doch nicht gemeinsam gerade den Deutschland-Achter gesehen. Es war der 2. Platz hinter den Niederländern. Ein Finalplatz ist garantiert. Der Kommentar bei Eurosport, was glaube ich, kenne nicht persönlich,
war ziemlich begeistert von der deutschen Vorzeige-Equipe. War er das A zu Recht? Und was sagt uns dieser zweite Platz? Ist das, haben die dann zurückgenommen, denkst du, am Ende, weil es eh egal war, ob sie Erster oder Zweiter werden? Wie bewertest du diesen Auftritt des Deutschlandachters?
Also ich finde, er ist vollkommen zu Recht begeistert, denn das war so in der Form nicht abzusehen. Heute Nacht musste sich der eigentlich etatmäßige Schlagmann abmelden, Mattes Schönherr, mit einem Magen-Darm-Infekt. Deswegen saß Torben Johannesen auf Schlag. Das ist natürlich immer unheimlich schwierig, so eine wichtige Position vor einem solchen Rennen umzubesetzen. Aber sie haben es, wie ich finde, sehr, sehr stark gemacht. Von vorne weg sind sie das Rennen gefahren. Das war der Plan ja auch, mutig anzugreifen. Und das haben sie getan und waren mit den Niederländern fast ebenbürtig und haben immerhin Australien und Rumänien hinter sich gelassen. Was sagt uns dieser zweite Platz? Ich glaube, er sagt uns, dass wir ein klitzekleines bisschen sogar noch auf eine Medaille hoffen dürfen. Wobei ich doch die Niederländer, die jetzt den zweiten, also diesen Hoffnungslauf jetzt, aber auch die USA und vor allem Großbritannien doch noch deutlich schätze. Aber die Leistung heute hat wirklich Mut gemacht. Das war.
Jetzt fragt mich meine Freundin Pfeil gerade, was macht dieser Schlagmann eigentlich? Was ist seine Aufgabe? Und ich sage zu ihr, seine Aufgabe ist, nicht aus dem Boot rauszufallen. Mehr wusste ich auch nicht. Also, was treibt der Schlagmann wirklich?
Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass der nicht aus dem Boot fällt. Da hast du schon recht. Das ist für alle eigentlich die erste Aufgabe. Aber der Schlagmann ist im Prinzip derjenige, der den Schlag, also sozusagen das, was der Steuermann vorgibt, an das Boot weitergibt. Also er ist derjenige, der im Prinzip den Takt vorgibt, wenn man so will. Und deshalb ist das natürlich eine ganz herausragende Position, die deutsche Mannschaft ja schon im Vorlauf, also in der Hinbewegung auf Paris einmal umbesetzt hat, weil es während der Weltcups eben auch nicht so lief wie erhofft. Und so eine Umbesetzung ist doch immer mit viel Veränderung verbunden. Und wenn sowas dann kurz vor so einem Rennen passiert, ist das schon immens wichtig. Also so ein Taktgeber, wenn man sich das so vorstellt, das ist ja schon etwas, wo man sagt, dass da braucht man eigentlich eine eingespielte Situation. Und die gab es jetzt heute nicht. Insofern, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Jetzt stelle ich mir das in meiner jugendlichen Naivität so vor. Der Deutschlandachter ist das Prestigeboot natürlich des Verbandes oder jedes Landes. Und da denke ich mir, ich hole mir jetzt die 8 besten Ruderer, egal wo sie sind, über Deutschland verteilt, werf die 3 Wochen vor Olympia in irgendeinem Trainingslager zusammen und dann werden sie schon zurechtkommen. Aber Björn, mich dünkt, so ist das nicht. Wie ist es wirklich?
Ja, das ist natürlich ist es so nicht, weil du gerade im Rudern, wo du natürlich eben, wenn man das sieht, wo es darauf ankommt, ja wirklich minutiös aufeinander abgestimmt zu sein, brauchst du wirklich ganz, ganz viele Wiederholungen. Das ist ja im Prinzip sind so diese Wintertrainingslager. Wenn wir hier frieren und die Jungs nach Portugal ins Trainingslager gehen, denkt man immer, Mensch, da wäre ich jetzt auch gern. Aber wenn man dann hört, was die da machen und was die abreißen an Trainingskilometern, sagt man dann doch, okay, dann friere ich lieber. Aber es ist genau das. Du brauchst ganz, ganz viel gemeinsame Einheiten, um sich aufeinander einzustellen, um diese Feinheiten zu entwickeln, die dann am Ende entscheidend sind. Und du schmeißt natürlich, versuchst du die 8 Stärksten, vor allem auch physisch Stärksten, damit mit reinzustecken. Aber es hilft ja nichts, wenn man nur physisch stark ist. Du musst ja auch die Technik haben. Du musst das vor allem muss es ein Zusammenwirken sein. Und das ist ja das, was den Achter so speziell macht, dass es eben nicht 2 oder 4, sondern sogar 8 Menschen sind, plus den Steuermann oder Steuerfrau, die miteinander harmonieren müssen. Und das ist die Kunst. Und deshalb ist der Achter natürlich auch immer das Paradeboot, wobei wir bei diesen Spielen oder jetzt auch schon ja seit einigen Jahren sagen müssen, der Mann, der eigentlich der das Paradeboot fährt, ist Oliver Zeitler im Einer. Also das ist der Mann, auf den man aus deutscher Sicht natürlich schaut. Ja. Aber der Achter ist eine hervorgehobene Bootsklasse, gar keine Frage, besonders in Deutschland.
Und der Doppelvierer der Frauen hat ja schon eine Medaille geholt.
Immerhin, wenn ich es richtig
sehe. Der hat die Medaille geholt, ja, genau. Der Deutsche Ruderverband hatte ja 2 Medaillen als Zielstellung gegeben. Und wenn Zeitler so performt, wie er es bisher tut, ich meine, er ist heute mit olympischem Rekord ins Finale gefahren, dann glaube ich, dass diese 2 Medaillen auf jeden Fall safe sein sollten. Und da hat der Doppelvierer der Frauen, der eigentlich ja auch der 2. Medaillenkandidat war, tatsächlich gut geliefert gestern. Und das war natürlich ein schöner und wichtiger Auftakt für den Deutschen Ruderverband. Und ja, nun muss man mal sehen. Also eine Überraschung wäre natürlich, wenn der Deutschlandachter da irgendwie noch auf Bronze rutscht. Aber ich glaube, die 2 Medaillen, das ist das, was realistisch und absolut erreichbar ist.
Gehen wir eins weiter. Ich habe am Mittwochabend ein kleines bisschen beim Hockey reingeschaut und Deutschland hat gegen die Niederlande bei den Männern mit 1-0 gewonnen. Gegen die Spanier haben sie verloren, gegen Großbritannien haushoch gewonnen. Wie realistisch, Deutschland ist ja Weltmeister, wie wir wissen, wie realistisch ist eine deutsche Goldmedaille, Björn, nach dem, was du bis jetzt gesehen hast? Ich glaube, jetzt mit Dreiviertelwissen hinausbrüllen zu können, Favorit wahrscheinlich immer noch Belgien, oder ist Deutschland auch auf Augenhöhe schon mit Belgien?
Ich tue das ungern, aber ich muss dich einmal ganz kurz korrigieren. Sie haben nicht Großbritannien haushoch geschlagen, sondern Frankreich.
Ja, das meine
das
ich.
Ein 8-3 zum genau. Auftakt. Ja. Die Briten haben sie morgen zum Abschluss der Gruppenphase. Das wird dann nochmal interessant. Ja, ich glaube, das ist so, wie wir im Prinzip schon vor den Spielen in unserem Gespräch gesagt haben. Man sieht es, die Weltspitze im Herrenhockey ist wirklich breit. Die deutschen Herren haben gegen Spanien 0-2 verloren. Ein Spiel, wo man eigentlich gesagt hat, das ist eher eigentlich eins, was sie gewinnen sollten. Aber man sieht dann, wenn man einen schlechten Tag hat und der Gegner irgendwie dann auch performt, kann das eben auch dann so laufen, dass du gegen Spanien verlierst. Der Sieg gegen die Niederländer gestern, da muss man ehrlich sein, der war schon schmeichelhaft. Also das wäre eigentlich ein klares unentschiedenes Spiel, wenn nicht sogar leichte Vorteile für die Niederländer gewesen. Aber das braucht es dann ja auch mal. Und deswegen sage ich, die Goldmedaille bleibt natürlich ein Ziel, das auch nicht unrealistisch ist. Trotz allem, klar, die Konkurrenz, gerade Belgien, die du schon ansprachst, aber eben auch die Niederländer, mal gucken, wie gut Großbritannien sich da noch aufstellt. Das wird schon interessant. Weiterhin, ja, die Chancen sind da, definitiv.
Gut, bei den Frauen, wie schauen wir da aus? Bei den Frauen habe ich auch ganz kurz reingeschaut, habe allerdings schon vergessen, welches Spiel das war.
ja,
es ist so viel los, Björn.
Ja, man sieht so viel. Das ist genau so, geht es mir teilweise auch. Aber also bei den Damen ist ja schon im Vorhinein haben wir darüber ja gesprochen, dass eigentlich die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, die Niederlande sind. Nun haben wir in der Gruppenphase gesehen, dass die deutschen Damen mindestens auf Augenhöhe waren gegen die Niederländerinnen, dann unglücklich 1-2 verloren haben. Das war nicht notwendig, ist aber auch letztendlich nicht entscheidend, weil du musst ja eigentlich nur Vierter werden in einer Gruppe, um ins Viertelfinale zu kommen. Und da wird sowieso alles neu gemischt. Aber ich fand bisher, dass die Damen das sehr stabil machen, sehr souverän. Also sie haben die Gegnerinnen, die sie schlagen mussten, nämlich Japan mit 2-0 und die Französinnen 5-1, klar beherrscht und haben jetzt noch 2 Gruppenspiele vor sich gegen China morgen, was sehr interessant wird, weil die Chinesen unglaublich ekliges Zweikampfverhalten an den Tag legen. Das mögen die Deutschen nicht so gern, aber es wird spannend sein, zu sehen, wie sie damit umgehen. Und dann haben sie Belgien, mit denen sie auch noch eine Rechnung offen haben von der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Deutschland, wo man gegen Belgien ausgeschieden ist, obwohl eigentlich klar spielbestimmt. Also die Damen sind auf einem, finde ich, sehr, sehr stabilen und guten Weg. Und ich glaube, dass die Niederländerinnen vielleicht auch nicht so große Lust haben, nochmal gegen Deutschland zu spielen. Also mal gucken, ich bin sehr gespannt.
Und dann der Wettbewerb, der vielleicht am prägnantesten steht für diese Olympischen Spiele, ist Beachvolleyball. Alle, die dort waren, Heiko Olderb hat mir das privat gesagt, er ist an der letzten Reihe oben gesessen und sagt selten schön mit Blick auf den Eiffelturm. Wir sprechen natürlich vom Beachvolleyball.
Das Panorama ist das eine, aber wie sieht sportlich aus? Also ich meine bei den Männern, Elas Wickler in einer sehr, sehr guten Position, genauso wie bei den Frauen, wo ein Paar der Deutschen ja auch ausgezeichnet liegt, nämlich Müller-Tillmann. Wie entwickeln sich die Beachvolleyball-Bewerbe?
Ja, also Müller-Tillmann überzeugen mich total bisher. Die haben ihre ersten beiden Gruppenspiele jetzt 2-0 gewonnen und dabei auch einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Vor allem Sinja Tillmann spielt, wie ich finde, überragend, nicht nur in der Abwehr, sondern eben auch in ihren Angriffssituationen total konzentriert, fokussiert, richtig gut. Aber auch Svenja Müller, noch sehr jung, 23, und trotzdem schon recht abgeklärt, im Block stark. Also das, da muss ich sagen, die sehe ich tatsächlich als größte deutsche Medaillenhoffnung. Clemens Wickler, Nils Ehlers haben jetzt sich eben gerade doch sehr schwer getan gegen Australien, was mich ein bisschen verwundert hat, weil die Australier erst die erste Partie klar gegen Polen verloren haben. Da muss man sagen, okay, diese Anfangszeit um 9 Uhr ist natürlich auch nicht für jeden irgendwie so gewohnt, weil da stehst du im Prinzip mitten in der Nacht auf. So vom Grundsatz her fand ich vor allem Nils Ehlers auch im Block sehr stabil. Clemens hat so ein bisschen schwer reingefunden, aber auch die haben eine gute Chance, was zu holen. Ernüchternd ist dagegen der Auftritt des Duos, das eigentlich so ein bisschen im Mittelpunkt steht und wo alle am meisten drauf schauen, das sind Laura Ludwig und Luisa Lippmann. Da muss ich sagen, die haben das erste Spiel gegen die Französinnen, die eigentlich leichteste Konkurrenz in der Gruppe, schon 0-2 verloren. Da kann man immer noch, weil Luisa Lippmann ihre ersten Olympischen Spiele spielt, die ist ja erst vor 2 Jahren überhaupt in den Sand gewechselt aus der Halle. Da hat man gemerkt, die brauchte den ersten Satz, um reinzukommen, war dann aber voll da. Und dann haben sie das zweite Spiel gegen die Schweizer Europameisterinnen, wo man auch damit rechnen musste, dass sie es verlieren. Aber die Art und Weise, wie sie es verloren haben, vor allem der erste Satz, wo sie, glaube ich, 8 Punkte machen, oder das war doch fast schon ein sportlicher Offenbarungseid, muss man leider sagen. Da klappte gar nichts. Und ich finde, sie strahlen auch nicht aus, dass sie irgendwie großen Spaß haben, sondern sind sehr verbissen wirken sie und nicht locker. Und das ist also, die haben jetzt natürlich noch die Chance, mit dem Sieg gegen die Spanierinnen die Hoffnungsrunde zu erreichen als Gruppendritter. Aber ja, ich fürchte, das wird nicht weit gehen für die beiden. Und das ist schade, weil sie haben sich da ja wirklich reingekämpft und mit einer grandiosen Leistung das überhaupt geschafft, sich zu qualifizieren. Aber man sieht jetzt doch, der Abstand zu ganz oben ist wohl doch ein bisschen zu groß.
Gibt es auf der Männer- bzw. auf der Frauenseite, gibt es da dieses eine Paar, wo du sagst, okay, die sind einfach die Besten? Also ich habe da immer, aus welchen Gründen auch immer, denke ich mir, die Brasilianer oder Brasilianerinnen, vielleicht auch die US-Amerikanerinnen, oder ist das eine Spielwiese, auf der alle gut zurechtkommen und das ist ein Level-Playing-Field?
Ja, auch da ist es so wie in vielen Sportarten. Bei den Frauen ist es immer so ein bisschen auch deutlich mehr so tagesformabhängig. Da würde ich sagen, natürlich gibt es da auch Teams, die, da zähle ich die Schweizerin zum Beispiel schon dazu, aber auch Müller-Tillmann, die da wirklich weit kommen können. Bei den Männern ist das, finde ich, ein bisschen eindeutiger. Also da sind die beiden Schweden, die das Beachvolleyball so ein bisschen revolutioniert haben in den vergangenen Monaten durch ihre Art zu spielen. Die sind auf jeden Fall ein heißer Kandidat, haben aber ihr erstes Gruppenspiel gegen Katar verloren, wo man auch denkt, okay, das ist schon spannend. Aber dann muss man natürlich auch nennen die beiden Norweger, Bol Sørum, die sind einfach, die hatten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, sind jetzt die Schweden auch gezeigt, dass sie da immer besser rankommen und mithalten können. Insofern, ja, also auch da Chancen sind da.
Herrlich, was da alles los ist. Und alleine wegen Björn Jensen habe ich mir
heute zum Beispiel das Rudern angeschaut, weil sonst hätte ich gar nicht gewusst, dass der Deutschlandachter um 10.20 Uhr in den Lauf geht. Björn, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 672.
Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
Der Parforce-Ritt durch die olympischen Wettbewerbe geht weiter. Jetzt waren wir ständig in Paris. Wir sind jetzt in Lille bei Sepp Dovitro, dem NBA-Chefkoch. Moin, Sepp.
Bonjour.
Doch lass mich anfangen mit den deutschen Frauen, die gegen die Japanerinnen heute gewonnen haben am Donnerstag. Und der Eurosport-Kommentator hat von einer unfassbaren Sensation gesprochen, dass Deutschland hier im Viertelfinale ist. Da fällt mir dann ein, Moment, es sind 12 Mannschaften am Start und 8 kommen ins Viertelfinale. How the hell ist das eine Sensation oder ist es wirklich eine zumindest Überraschung?
Ja, wenn man sich die Gruppe anguckt, Team USA, Belgium, Japan, Deutschland. Ich sag mal so, also vor dem Turnier hätte man aufs offizielle FIBA-Ranking geblickt oder auf diverse Power-Rankings. Da wäre Deutschland vermutlich in den allerseltensten Fällen vor diesen drei Teams gerankt worden. Okay, okay. Tatsächlich sind sowohl die Amerikanerinnen klar Nummer 1, als auch Belgien eines der Top 5 Teams und Japan Top 10, alle vor Deutschland eigentlich einzuschätzen. Also aus dieser Gruppe rauszukommen, das ist an sich die Sensation. Nicht, wie du sagst, als eines von 8 von 12 Teams dann zu überleben. Aber wie gesagt, die Konstellation hätte eigentlich nicht schlimmer sein können für Deutschland. Eigentlich. Aber wie man sieht, Sport ist Sport, ne? Und das ist das Schöne, die Spiele müssen erstmal gespielt werden. Und nach 2 Siegen jetzt gegen Belgien und gegen Japan ist Deutschland mit Sicherheit durch. 2 Siege aus 2 Partien. Satou heute überragend. Eine der besten Scoring-Leistungen aller Zeiten bei den Frauen. Nicht nur Team Deutschland, sondern überhaupt im Turnier. Und ja, also dieses Team Bock, dieses Team hat sicherlich noch Luft nach oben. Und das Gute ist, dass man, egal wie es jetzt ausgeht gegen die Amerikanerin, dass man denen aus dem Weg geht im Viertelfinale und dass dann vielleicht sogar in Richtung Medaille was gehen könnte, wäre natürlich sensationell. Also das wäre dann tatsächlich sensationell, okay, noch mehr geht, als aus dieser Gruppe rauszukommen.
Okay, das gestehe ich zu. Medaille sensationell ist sowieso schön, wie die Mannschaftssportarten performen, auch wenn die Handballer gegen Kroatien verloren haben. Zu den deutschen Männern, Sepp, ich hatte den Eindruck, im Spiel gegen Brasilien, ich bin eingestiegen, da hat Deutschland, glaube ich, mit 16 geführt, und plötzlich zur Halbzeit war es dann unentschieden. Da dachte ich, okay, Brasilien ist nicht so stark, aber die Deutschen langweilen sich ein bisschen. Ist dieser Eindruck komplett falsch?
Ich weiß nicht, ob langweilen das richtige Wort ist, aber man groovt sich so langsam ins Turnier ein. War jetzt sicherlich jetzt noch nicht, man hat sich noch nicht mit Ruhm überschüttet in diesen ersten 2 Partien, aber wie ich es immer sage, ein gutes Pferd springt auch nur so hoch, wie es muss. Ja. Und Deutschland dementsprechend mit Luft nach oben. Frankreich jetzt im letzten Gruppenspiel um den Gruppensieg und auch hier das Gute, dass, wie gesagt, man hat in Game One, hat man zum Beispiel in der Offense gesehen, das war überragend im Angriff, also von der ersten Sekunde die Defense gegen Japan, sicherlich nicht begeisternd. Gegen die Brasilianer hat man dann vor allem in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, also die Defense, die greift zu. Und wenn man das jetzt beides zusammenlegt, dann hat man eben diese Elemente, die dieses Team zu einem der besten in der Welt gemacht haben in den letzten Jahren und zu einem der Favoriten, auch mit Favoriten auf eine Medaille. Klar ist man nicht auf dem Niveau der Amis, aber das ist kein anderes Team. Also hinter den Amerikanern vielleicht noch Kanada, aber selbst bei denen könnte man das Haar in der Suppe finden. Aber direkt danach kommt Deutschland. Also ich wüsste jetzt nicht, wer von den anderen Teams jetzt, egal ob die Serben oder die Franzosen, die große Probleme im Rückraum haben, die Aussies, das sind so wahrscheinlich die nächsten 3 Teams nach Deutschland. Ersten beiden Gruppen, ersten und zweiten, plus die 2 besten dritten, die werden dann gerankt und dann wird dann ausgelost, je nachdem, wer wo landet, wie ist die Punktedifferenz, wird dann geschaut auf die Siege und so weiter und so weiter. Also am besten gegen Frankreich gewinnen und dann hat man den vermeintlich leichtesten Gegner dann im Viertelfinale und dann würde man unter den letzten 4 stehen. Also wie gesagt, es war noch nicht alles perfekt, Man hat sicherlich auch ein paar Phasen gehabt, wo man denkt so, ist das vielleicht nicht das Turnier der Deutschen, aber insgesamt ist es schon alles im Stil einer Spitzenmannschaft zu Ende gespielt worden. Und das sind dann auch so Phasen, in denen Deutschland dann an mindestens einem Ende, manchmal sogar an beiden dominiert. Und da sieht man dann das Potenzial, da in Richtung Medaille zu gehen.
Spürst du bei dieser Mannschaft, du hast ja im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft ja auch begleitet, wo ich skeptisch war, ja, wo es ja vorher auch ist. Okay, klar, wir wollen eine Medaille, dann sind sie Weltmeister geworden. Aber spürst du diesen Swagger, ist der noch ein bisschen mehr geworden? Diese, man sagt so unschön, Selbstverständlichkeit, aber irgendwie finde ich schon, dass das vielleicht ein ganz passendes Wort ist.
Ja, das dürfen sie auch so, also das ist der amtierende Weltmeister. Daniel hat vor ein paar Tagen hat er gesagt, so man merkt es schon als Team auch, das ist so ein Bullseye auf dem Rücken. Jedes Team will den Weltmeister schlagen. Und das war keine Eintagsfliege. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie mit Glück zustande gekommen, da dieser Weltmeistertitel. Und die Leistung haben sie ja bestätigt. Also sie haben fast die Amerikaner geschlagen. Klar war Vorbereitung. Letztes Jahr haben sie die Amerikaner geschlagen. Also die Amis wollen sicherlich Revanche. Und ich habe mit ein paar Jungs, ja, Anthony Edwards, Steph Curry, LeBron James, genau über dieses Thema gesprochen. Natürlich wissen die, dass Team Germany da ist. Natürlich wissen die, dass Team Germany kommt. Und dieser Swagger, den Deutschland im letzten Jahr hatte, den haben sie natürlich mitgetragen. Das Team ist besser als im vergangenen Jahr. Das ist noch eingespielter. Johannes Vogtmann hat mir gesagt, dass das Gute an diesem Team ist, dass man zusammenkommt und dass man nie bei Null anfängt, auch wenn im Sommer die Vorbereitungszeit immer ein bisschen geringer ist, als man das gerne hätte. Aber dieses Team weiß, was es kann. Dieses Team hat gezeigt, wie es im Idealfall performen kann. Und man sieht auch, die Hierarchien sind ganz klar. Dennis hat gegen Brasilien übernommen, Franz ist da, selbst jemand wie Isaac Bonga, also wenn der weiter so performt, ja, du hast Daniel, du hast Joe Vogtmann, du hast Moritz, der von der Bank den Zunder reinbringt. Ich sag mal so, Andy Obst hat bisher noch nicht mal richtig losgelegt und trotzdem ist dieses Team eines der besten im Turnier bisher, was die Siege-Niederlagen-Bilanz anbelangt. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber dieses Selbstverständnis, dass man eben performen kann auf allerhöchstem Niveau und mit jedem Team der Welt mithalten kann, inklusive der Amis, das ist da und dementsprechend ist dieser Swagger auch völlig nachvollziehbar. Ich kann das nie, weißt du Jens, ich weiß das in Deutschland, das wird immer so ein bisschen negativ gesehen, wenn jemand ein bisschen Selbstvertrauen oder ein bisschen zu viel Selbstvertrauen an den Tag legt, aber das brauchst du einfach im Basketball und ohne diesen Mumm so ein bisschen und ohne dieses Selbstverständnis bist du schon im Nachteil. Also deswegen lieber so. Und Deutschland hat, wie gesagt, das basiert nicht auf irgendwelchen Fantasien, sondern es ist schon Substanz da. Und dementsprechend ist es auch völlig richtig so. Und die Jungs sollen auch genauso weitermachen, weil da kommen andere Kaliber jetzt, wie gesagt. Also Japan und Brasilien, das waren so die Einstiege ins Turnier. Ab jetzt mit Frankreich, ab jetzt wird's happig.
Also ich mag das ja. Ich mag diese Lässigkeit und ich verstehe das völlig, dass das sein muss.
Und auch so dieses gegenseitig sich anzanken, da wird dann immer so ein großes Aufhebens in Deutschland gemacht. Da war die Situation nach dem Spiel, ne, als Dennis da mit Jago da immer aneinander geraten ist und dann war er so ein bisschen empört und dann macht man sich gegenseitig so ein bisschen an. Dieses Team lebt davon. Letztes Jahr, kannst du dich erinnern, da war dieses große Thema in der Timeout zwischen Dennis und Coach. Das war überhaupt kein Problem. Also dieses Team braucht das, diese Familiarität. Die größte Stärke dieses Teams ist einfach, das ist eine Family. Und das merkt man auch, wenn man zum Shootaround geht. Das merkt man, die sind alle tight miteinander und dann zankt man sich ab und zu und dann ist es völlig in Ordnung. Also jeder, der selbst mal einen Sport gespielt hat oder vor allem Basketball gespielt hat, der weiß, dass es einfach dazugehört. Da wird man, dann macht man sich gegenseitig so ein bisschen dumm an und danach ist wieder okay, dann klatscht man ab und danach geht's weiter. Das bringt einen viel, viel enger zusammen. Jeder, der das nicht versteht, der,
Themenverfehlung. Themenverfehlung. Ja, so eine random Frage. Ich habe gesehen, dass nach dem Sieg gegen die Brasilianer war es, glaube ich, Moritz auf Boris Becker zugestürmt ist und die sich gegenseitig umarmt haben. Ich wusste nicht, dass die beiden eine Verbindung haben. Ist das
irgendwie? Ich auch nicht.
Ah, okay, gut.
Das war für mich genauso überraschend. Okay. Musst auch zweimal gucken, ist das Boris?
Ja, das ist Boris. Ich war ganz überrascht. So, die zweite Frage geht um Gordy, der ja jetzt zum FC Bayern München gehen wird. Wird er dort glücklich werden, denkst du? Ich hätte gedacht, dass er, ja, also die Bayern natürlich in Deutschland sicherlich erste, schlechtestenfalls zweite Adresse, alles gut, wird auch genug Geld verdienen. Aber ja. ich hätte, das scheint mir fast ein kleines bisschen ambitionslos zu sein.
Ja gut, die Frage ist natürlich auch, was waren die anderen Angebote? Das weiß man ja nie. Ne? Da kann man natürlich nur spekulieren, aber ich glaube nicht, dass da jetzt viel größere Namen jetzt da involviert waren. Und dieses Engagement 3 Jahre bei dem DBB, das war von Anfang an so. Ne? 2 davon hat er geschafft. Jetzt die 3., das ist das große Ziel. Das wäre natürlich sensationell, eine olympische Medaille und dann damit aufzuhören. Und bei Bayern, ja, also ich, wie gesagt, Gordy war in ganz anderen Situationen und dass er diese Kontinuität jetzt hat in seinem Leben, auch was das Coaching anbelangt, und dass er wieder Spaß dran hat, genug Spaß, um dann nach 3 Jahren mit der Nationalmannschaft dann auch direkt ein Team wie Bayern zu übernehmen. Das freut mich für ihn persönlich und das ist auch, glaube ich, gut für den Basketball. Euroleague jetzt, da müssten die Bayern natürlich einen Schritt machen. Das wird schwer, weil da gibt's ganz andere Kaliber in dieser Liga. Also das wäre dann natürlich nach der Dominanz in Deutschland wäre dann natürlich das nächste Item auf Bayerns To-Do-Liste. Ja, vielleicht ist Gordy tatsächlich der Mann, der jetzt nach schwächeren Jahren in der Euroleague da so ein bisschen sich ein bisschen ranpirscht an die Playoff-Plätze. Denn das war in den letzten Jahren tatsächlich katastrophal aus Bayerns Sicht und aus Bayerns Erwartungshaltung sicherlich auch.
Ja, und dann lass uns noch vielleicht ein Wort über die US-Amerikaner verlieren. Ich habe da auch ein bisschen reingeschaut gegen Südsudan. Und ich kann das natürlich überhaupt nicht einschätzen, aber wie funktioniert dieses Team bis jetzt?
Ja, das funktioniert eigentlich fehlerfrei, fehlerlos. Man echauffiert sich in den USA, insbesondere über den Mangel an Kontinuität, was die Lineups anbelangt, und sucht dann natürlich so ein bisschen. Ich sag mal so, die meisten Fans sind NBA-Fans, ne? Und in der NBA, du weißt es am besten, die NBA lebt von diesem ganzen Medienhype und von diesem ganzen Social Media und diese ganzen Stories, die da Tag für Tag gesponnen werden und die Liga, die niemals schläft und so weiter. Da gibt's immer was zu diskutieren und immer irgendwas, über das man sich auch echauffieren kann. Und dort ist aber alles klar geregelt. Also die Hierarchien sind ganz, ganz klar. Da gibt's die Topstars und so weiter. In diesem Team sind die Topstars eben LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant. Das sind die einzigen, die untouchable sind. Und danach nimmt sich Steve Kerr eben jeden Gegner vor und passt dann seine Formationen eben danach an. Jason Tatum hat nicht gespielt in Spiel 1. Das war der große Skandal. Wie kann einer der besten amerikanischen Spieler überhaupt keine Minute sehen? Joel Embiid hat gegen Sudan keine einzige Sekunde gespielt. Dann hieß es, oh, jetzt hat er was mit Embiid und so weiter. Nee, das ging dann nur ums Spieltempo. Die Sudanesen spielen gerne schnell. In London war das katastrophal mit Embiid in der Mitte gegen Sudan und Kerr hat eben umgestellt und hat mit Anthony Davis und mit Bam Adebayo auf der 5 gespielt und das hat den Amerikanern viel, viel besser getan. Jetzt gegen in Spiel 3 wird er wieder dabei sein im Beat. Also da nimmt sich Kerr dann eben diese Tiefe, die er hat. Er hat 12 All-Stars, All-NBA-Spieler, künftige Hall of Famer, und kann sich das eben so zurechtlegen, wie er will. Aber dieses Team hat keine Schwächen. Dieses Team kann, wie gesagt, locker 3, 4, 5 Gänge hochschalten. Und bisher haben sie einfach alles wegrasiert in diesen Spielen, in denen ums was geht. Der Vorsprung gegenüber dem Rest der Welt ist zwar zusammengeschmolzen, aber das ist trotzdem nach wie vor das mit Abstand beste Team. Das hat einfach viel zu viel Qualität. Jetzt ist Kevin Durant dazugekommen und hat knapp den Rekord verpasst in seinem ersten Spiel zurück, ne, als er da den letzten Wurf daneben gesetzt hat. 8 von 9 für 23 Punkte, aber da ist einfach viel zu viel los. Und die haben noch nicht mal alles zusammengelegt. Also wenn die alle auf Top-Niveau performen, dann ist das hier Blowout City mit 30, 40 gegen jeden anderen Gegner auch. Also das ist schon, die geben sich keine Blöße bisher. Und da müsste schon einiges schieflaufen, damit die nicht locker zu Gold durchmarschieren.
Ja, ein paar Dreier von Kevin Durant habe ich gesehen und gedacht, okay, das schaut natürlich schon ganz exzellent aus.
Sepp, geschmeidig, ja.
Geschmeidig. Gute Fahrt nach Paris, das hat uns Boris Becker auch mit auf den Weg gegeben. Die Zugverbindung nach Lille soll gut sein. Hoffen wir, dass alles in Ordnung ist. Sepp Dumitru, Ladies Danke and Gentlemen, der NBA-Chef, braucht kurze Pause in der Big Show 672.
Bonjour, c'est Pierre Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360.
So, Big Show 672, jetzt geht's hinten raus nochmal nach Roland Garros. Wissen noch nicht, wie Alexander Zverev gespielt haben wird am Mittwoch, aber wir sind jetzt verbunden mit Christoph Leuchtenberg, den wir eigentlich vom Radsport sehr gut kennen. Christoph, die Beziehung zum Tennis, wie ist die zufällig zustande gekommen oder ist die eine ohnehin sehr tiefe?
Sehr, sehr eng. Also ich verfolge es seit Jahren auch journalistisch. Zuletzt nicht mehr so viel in der Berichterstattung, aber das hat sich gerade im Moment wieder geändert. Und tolles Event hier, tolle Spiele. Gerade die Kerber-Story, die heute ja ihren Höhepunkt hatte. Tolle Sache. Also ich genieße es hier und es macht sehr viel Spaß.
So, Achtung, dann ist Folgendes passiert. Der Anruf mit Christoph war über WhatsApp und mein Aufnahmeprogramm hat dann das nicht ganz so synchron aufgenommen, wie ich gerne das gehabt hätte. Und jetzt, es ist im Grunde genommen unhörbar. Man wird es ein kleines bisschen später jetzt dann noch hören bei der Geschichte mit der Freundin von Tadej Pogacar, die tatsächlich eine Rolle spielt im Tennisteil. Mit anderen Worten, heute preciously wenig Tennis. Angie Kerber ist relativ heroisch rausgeflogen. Mittlerweile wissen wir, dass Quinn Vinchain auch das Halbfinale gewonnen hat gegen Iga Świątek. Später im Finale ging entweder Schmidlova oder Vekic. Gerade bei Schmidlova hätte man mal überhaupt drauf kommen müssen. As we speak, spielt gerade Alexander Zverev gegen Lorenzo Musetti. Bei den Männern wissen wir noch gar nichts, außer dass Rafael Nadal und Carlos Alcaraz auch gescheitert sind im Viertelfinale. Ja, sehr ärgerlich. Der Christoph war dabei bei der unmittelbaren Mixed Zone, dann mit Angie Kerber. Hätten wir gerne gehört. Technische Probleme, mein Fehler. Wir steigen jetzt aber mit einer Frage ein, die ich ihm gestern gestellt habe und versuchen es dann weiter. So, jetzt sind wir noch nicht ganz so weit im Turnier, aber ja, wir wissen schon einiges, wer dabei ist, wer nicht mehr dabei ist. Christoph, wen siehst du denn hier ganz vorne?
Ich muss eigentlich sagen, dass das hier sehr für mich auf Djokovic rausläuft. Also er hatte ja heute ein bisschen Probleme im ersten Satz gegen Köpfer. Das lag aber auch daran, dass Köpfer wirklich famos gespielt hat. Mutig, die Linien getroffen hat, variabel. Das war klasse. Aber wenn Djokovic hier, wenn man ihn in seinen besten Momenten sieht, also er hat, scheint überhaupt kein Problem am Knie zu haben. Was er mit Nadal anderthalb Sätze angerichtet hat, das war schon, naja, schlimm zu sehen, wenn man Nadal mag. Aber das ist auch ein bisschen natürlich der Ansetzung geschuldet gewesen. Aber auch ausgeruht hätte Nadal nicht den Hauch einer Chance hier gehabt. Also ich glaube, ich würde, wenn ich setzen müsste, ich würde hier auf Djokovic setzen.
Sondern auch eine VT von Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst ist nun mal der Radsport. Christoph, ja, Tadej Pogacar ist nicht dabei, Jonas Vingegaard ist auch nicht dabei. Wie sehr fehlen denn diese beiden?
Ich glaube, das Fehlen von Vingegaard wird nicht so ins Gewicht fallen, weil er ja eigentlich sich bei diesen Events, auch gerade was ein Tagesrennen angeht, auch sehr rar macht. Das ist schade, es ist wirklich gewünscht, dass es anders wäre, aber ich glaube, da wird er nicht allzu sehr vermisst werden. Pogacar natürlich in der Form der Tour de France ist ein herber Verlust. Zudem, egal wo Pogacar mitfährt, das sorgt für Spannung, das Wetter ist Rennen auf und er will natürlich all seine Karriere gewinnen. Deshalb verwundert es einen, dass er jetzt diese Chance auslässt, ob es jetzt wirklich nur die Müdigkeit ist, ob es die Affäre rund um seine Freundin ist, die ja irgendwie relativ, naja, undurchsichtig ausgebotet wurde gegen eine andere Slowenin, die absolut nicht konkurrenzfähig war. Das scheint damit reinzuspielen. Auf jeden Fall, es ist schade, dass er nicht fährt. Es bleibt abzuwarten, was er dieses Jahr noch vorhat. Da gibt es ja diverse Gerüchte, ob er dann vielleicht dann doch noch bei der Vuelta auftaucht, obwohl er sagt, nee, ist eigentlich kein Thema. Aber ja, gewinnen kann er es auf jeden Fall. Und vielleicht will er das historische Triple schaffen, die drei Rundfahrten zu gewinnen. WM will er fahren und ich nehme an, dass er die Lombardei auffährt. Das bleibt spannend, aber ich hätte ihn sehr, sehr gerne hier gesehen, ja.
Okay, das habe ich jetzt, ich habe es nicht mitbekommen. Das heißt also, die Freundin von Tadej Pogacar ist auch Radfahrerin und wurde aber vom slowenischen Nationalen Olympischen Komitee nicht genannt, nicht nominiert, obwohl sie eigentlich sportlich die Meriten dafür hätte. Ist das korrekt?
Genau, Urška Sirgard ist die mit Abstand beste Radfahrerin Sloweniens. Sie war auch, sie ist sowohl Straßenmeisterin dieses Jahr geworden, die auch im Zeitfahren, beides mit riesigem Vorsprung. Und aus Gründen, die wirklich nicht kommuniziert wurden, hat sie keinen Olympiastartplatz erhalten, sondern zwei andere Frauen. Und ja, das hat Tadej Pogačar sehr entrüstet. Er hat auch während der Tour de France da regelmäßig sein Unverständnis geäußert. Und ich denke mal, dass das auch bei seiner Entscheidung sicherlich eine Rolle gespielt hat. Ja.
Ja, Christoph, in dieser Woche beim Tennis dabei, aber Tennis ist endlich, am Samstag ist es vorbei. Wirst du dich dann, ja, welcher Sportart, welcher Disziplin wirst du dich danach widmen?
Ich habe es zum Glück einmal zum Schwimmen geschafft. Bislang bin ich hier mit dem Tennis involviert, habe mich auch um das Zeitfahren gekümmert. Eigentlich ist auch mein Steckenpferd Judo. Da hat es mich auch ein bisschen betrübt, dass ich auch bei der deutschen Medaille nicht da sein konnte. Vielleicht schaffe ich es morgen. Das kommt auf die Ansetzung hier an, ob Alexander Zverev morgen wieder spielen muss. Vielleicht schaffe ich es dann mal zu Anna-Maria Wagner, die ja gute Chancen hat, zumindest eine Medaille zu holen, unsere Fahnenträgerin. Und vielleicht am Wochenende zu Thierry Riner, der ja im Schwergewicht der Franzose der absolute Superstar dieser Spiele aus französischer Sicht sein kann. Und dann haben wir in der zweiten Woche natürlich auch die Leichtathletik, auf die ich mich dann sehr freue.
Und das war's, die Big Show 672, Sportradio 360. Danke an alle, die dabei waren. Danke an euch, die es durchgestanden hat. Tonqualität schwierig diesmal. Ich habe ab und zu die Nachricht bekommen, Internetverbindung nicht gut genug. Kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist, wie es immer ist. Also vielleicht nicht gut genug. Anyway, nächste Woche Big Show 673. Bis dann.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!